Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Auch wenn man es nicht mehr sagt, frohes Neues. Und damit herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe 2025 von Genregeschehen. Und natürlich machen wir das alles nur in voller Mannstärke und deswegen begrüße ich ganz herzlich Tino Hahn.
Hallo.
Und André Hecker.
Moin Moin, ich dachte ganz kurz, wir werden jetzt gecancelt, weil du anfängst mit, man sagt zwar nicht mehr, aber.
Jetzt kommt Nein, aber.
Jetzt haust du gleich hier irgendwas raus, wo ich gleich rausschneiden muss. Oh Gott.
Ich habe erfahren.
Vielleicht hast du das ja rausgeschnitten und durch was anderes ersetzt.
Na. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal so richtig ein Datum mitbekommen, ab dem man nicht mehr frohes Neues wünschen darf. Und das habe ich vorher nicht. Ich dachte immer, frohes Neues.
Das ist jetzt gesetzlich festgelegt, oder?
Ja, das ist offensichtlich, wusste ich auch nicht, ja. Aber es gibt offiziell eine Angabe, einen Tag, ab dem es nicht mehr angebracht ist, frohes Neues zu wünschen.
Krass, aber ich denke, es mehr als Kanzler herrschen schon ganz andere Gesetze hier.
Ja, aber also ich dachte immer, das wünscht man so, sobald man jemanden zum ersten Mal im neuen Jahr sieht, den man bislang noch nicht gesehen hatte. Oder?
Ja, da freuen sich die Leute beim Fantasy-Filmfest im August, aber schon dich zu sehen nach langer Zeit mal wieder.
Oh, Tino, das ist wieder so ein Gag, der so wirklich voll viel zu schnell aus der Hüfte geschossen kam. Wenn wir jetzt auch schon, nächste Woche, glaube ich, ist es. Nächste Woche, wenn die Fantasy-Filmfest Nights, White Nights anstehen.
Ja. Ich finde auch, man kann das so irgendwann merkt man, also ich glaube, das merkt man ja vom Gefühl her, ob es jetzt nicht mehr wirklich angebracht ist, aber das Datum war ja irgendwie so bis zum 8. oder so. Also ich habe auch irgendwie, ich wurde auch schon von Leuten angeprangert und ich tue mich immer so schwer, auch so dieses frohe Weihnachten irgendwie Leuten zu irgendwas wünschen, weil ich ja nie weiß, haben die Bock? Müssen die 2025 in den ersten 3 Wochen irgendwie beide Nieren entfernt bekommen? Also was weiß ich denn?
Ja,
eben. Da irgendwie da so, ja, frohes neues Jahr. Und dann ist ja immer so, ja, 2025 wird für mich nicht gut. Und dann hast du auf einmal schon so eine komische Diskussion am Backen, obwohl du einfach nur irgendwelchen Floskeln gerecht werden kannst, willst. Aber ich finde so bis Ende Januar kann man das schon machen, wenn man sich danach fühlt.
Vor allem, wenn man so ein fortlaufendes Projekt macht und jetzt zum ersten Mal in einem neuen
wieder
Jahr startet.
Wieder nach der Winterpause da ist, genau. Ja,
ja.
Ja.
Wer widersetzt
so, liebe
uns
Hörer, ihr seid für uns ein Projekt. Projekt Wolfhunting seid ihr für uns.
Nein, die Hörer sind nicht das Projekt. Die Hörer sind der dankbare Effekt aus dem Projekt, was wir quasi hier schon seit geraumer Zeit versuchen.
Projekt Trüffelschwein.
Ja. Oinki oink.
Und das ist natürlich auch ein schönes Stichwort, denn wir wollen wieder ein bisschen auf die Trüffel schauen, die jetzt in diesem Jahr, im 2025, anstehen, beziehungsweise von denen wir vielleicht glauben, dass sie Trüffel sein könnten oder
genau, bei denen wir stellen wir jetzt quasi die Bäume vor, unter denen wir dann mit unserer Schnauze rumwühlen werden im Laufe des Jahres.
Oder so, wenn du es so bildlich beschreiben möchtest. Ich möchte aber auch nicht mir vorstellen, wie du im Wald, im Erdboden mit deinem Gesicht gräbst. Das wäre, glaube ich, ein Bild.
Okay, dann können wir heute Nachmittag nichts zusammen machen.
Ja.
Tja, so ist das leider.
Für das Bild würden auf jeden Fall einige Leute Geld bezahlen, so viel ist klar.
Das glaube ich auch, aber ich weiß nicht, ob das für unsere weitere berufliche Zusammenarbeit noch so hilfreich wäre. Gut. Wir wollen einmal auf die Filme schauen, die dieses Jahr erscheinen sollen. Ja, vielleicht schon mit einem bereits existierenden Datum, vielleicht sogar schon mit Daten, die geändert worden sind. Und das das haben wir nicht wirklich so in der direkten Vorbereitung getan, sondern das habt ihr mit Vorbereitung durch André zusammengestellt. In unserem Discord habt ihr quasi uns wirklich, das habe ich auch gesehen, eine ganze Menge Listen geschickt.
Und auf Instagram.
Ja. Und auf Instagram. Mit Filmen, auf die ihr euch in diesem Jahr freut. Und der André hat all diese Listen genommen und hat quasi einen Querschnitt davon erstellt, sodass wir jetzt hier eine Liste haben mit, was sagst du, 30?
57. 57 Einzelnennungen, ja. Plus unsere jeweils 5 Filme, die sich wahrscheinlich auch mit ein paar davon doppeln beziehungsweise trippeln werden oder was auch immer. Aber ich glaube, wir kommen schon auf so 60 Filme. Deswegen seht uns nach, dass wir bei manchen Filmen wie zum Beispiel Horizon Chapter 2 vielleicht nicht so viele Worte verlieren werden.
Also hier können wir es ja schon mal sagen, er kommt auch. Und ich bin gespannt, ob der jetzt direkt eigentlich bei Amazon landet oder nochmal ins Kino kommen wird bei uns.
Ja, da reden wir ja, weil wir fangen die Liste von unten an.
Ja, ja.
Okay. Und die Sortierung der ersten 28 Filme ist random, würde ich sagen.
Ja, genau.
Das sind nicht alles die Filme, die wirklich nur einmal genannt wurden, die aber natürlich alle kommen, die auch alle passen. Also für dich sind es alles Genrefilme soweit, im weitesten Sinne, und Filme, die wir auch hier besprechen würden. Also deswegen, vielleicht, wenn ein, zwei Kinostarts fehlen sollten, da seht es uns nach. Also die Standard-Mainstream-Geschichten haben wir jetzt vielleicht hier nicht drin, oder die normalen Dramen. Natürlich bleiben wir bei Genre-Starts hauptsächlich.
Ja, also jemand, sowas wie den neu oder kommenden Insidious oder Conjuring hat er zum Beispiel niemand genannt, aber wahrscheinlich werden wir trotzdem alle gucken. Also das ist quasi nicht unbedingt ein Statement gegen die Filme, aber hier Vorfreude, also wer freut sich auf den 37. Insidious-Teil?
Ja, ich.
Da ist, glaube ich, die Erwartungshaltung so realistisch, dass man von Vorfreude jetzt nicht unbedingt noch reden kann. Also wenn einzelne Filme fehlen, wo ihr so denkt, wieso fehlt denn der, ist das möglicherweise die Erklärung dafür.
Genau, also keine Garantie für Vollständigkeit. Ne? Das auch dazu gesagt.
Und ich muss dann auch persönlich nochmal einen kleinen Disclaimer hinzuschreiben. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie in der Richtung vorbereitet, dass ich so 5 besondere Titel habe, auf die ich besonders gespannt bin. Ich finde einige Titel, die hier in der Liste sind, auf die bin ich so oder so gespannt, und da zählen auch mindestens einer zählt zu denen, die ich am meisten erwarte. So, aber ich habe mich jetzt leider nicht so wirklich auf diese Folge vorbereiten können, wofür ich jetzt hier im Vorfeld schon mal um Entschuldigung bitte. Ich werde einfach mitreden bei vielen Sachen, aber jetzt so eine persönliche Liste habe ich nicht, was unter anderem daran liegt, dass Rocket Beans gestern 10-jährigen Geburtstag gefeiert hat und ich doch ein bisschen länger da war, als ich eigentlich wollte.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, das meiste, was man nennen würde, ist sowieso drin. Von daher,
ja.
Ich glaube, wenn wir hier durchgehen, dann haben wir zu 90% einmal alles abgefrühstückt, was dieses Jahr spannend wird. Von daher, glaube ich, passt das.
Ja, und eine Sache muss ich halt auch hinzufügen, und ich finde das tatsächlich dann auch immer ein bisschen besser, direkt am Anfang zu thematisieren, auch wenn es nicht irgendwie das schönste Thema ist. Aber ich muss dann auch sagen, der Tod von David Lynch hat mir schon irgendwie so ein bisschen gerade die Lust genommen, mich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Also ich
fühle ich.
Ich war überrascht, ich war wirklich überrascht, wie stark und wie, keine Ahnung, intensiv mich diese Nachricht getroffen hat. Ich saß gerade in einem ARD-Livestream, ich kam aus der eigenen Kino-Plus-Aufzeichnung, bin nach Hause gefahren, habe hier alles irgendwie angeschaltet, bin direkt dann in diesen ARD-Livestream, habe den gemacht. Und dann mache ich den aus und dann sehe ich das allererstes, sehe ich diese Nachricht und dachte mir nur so, ach du Scheiße. Und ich meine, ich wusste von dem Gesundheitszustand von ihm. Ich wusste, dass er das Haus nicht mehr verlassen darf aufgrund seiner Lungenerkrankung. Und dass er natürlich auch trotzdem noch weiter raucht und so weiter. Aber ich muss dennoch sagen, das war nach langer Zeit mal wieder ein richtig harter Verlust. Oder beziehungsweise eine richtig harte Todesnachricht, an der ich doch länger zu knabbern hatte als an so vielen anderen, die jetzt in letzter Zeit verstorben sind.
Ja, geht mir genauso. Ja. Also Promi-Tode treffen mich selten wirklich so, ne, privat, sag ich mal. Also klar, ich nehme das wahr und klar denkt man mal, oh ja, ne, den habe ich gern gesehen oder toller Filmemacher oder
schade,
ist immer schade. Aber das war jetzt wirklich eine Nummer, wo ich auch gedacht habe, so, der ist mir richtig nahe gegangen.
Ja.
Weil der einfach so ein prägende Figur war, die Vita einfach liebe, der so viel geile Sachen gemacht hat, der so einfach auch so eine menschliche Ikone war irgendwo. Das ist schon, das schlägt anders rein, ja.
Ja. Ich meine, wie viele Regisseure haben wir, die ein eigenes Adjektiv sind? So, ne? Also das ist so...
Ja, voll.
Das weiß ich nicht. Und der Mann war meiner Ansicht nach auch mit dafür verantwortlich, zu einem ganz starken Anteil, dass wir jetzt hier all das machen, was wir machen. So, weil es waren auch seine Filme, die gezeigt haben, was für Möglichkeiten, was für Bilder, was für Stimmungen das Kino bietet oder Filme bieten können. So. Und deswegen, also ich bin da ein bisschen echt aus der Bahn geworfen worden, weswegen mich eigentlich auch gar nicht erstmal so interessiert hat, was jetzt irgendwie dieses Jahr im Kino startet. So, ich habe mein Filmjahr 24 spät abgeschlossen und kam noch gar nicht richtig dazu, mich jetzt mit 25 zu beschäftigen. Und dann kommt diese Nachricht. Und deswegen, ja.
Deswegen aber in dem Sinne guckt man nicht aufs Loch, sondern auf den Donut.
Ja. Genau.
Und ihr könnt das nicht sehen, aber Daniel trägt auch heute die David Lynch Gedächtnisfrisur.
Stimmt. Das stimmt auch, ja. Aber ich bin auch gerade erst aufgestanden, deswegen.
Ja, genau. Das sah ja auch mal ein bisschen aus.
Ich könnte quasi jetzt diesen Weather Report machen, wenn ich mir eine Sonnenbrille aufsetzen würde.
Stimmt.
Ja, so. Aber ja, nur das zum einmal zum Verständnis, dass ich jetzt nicht hier allzu wirklich gut vorbereitet bin. Und ich denke auch noch, ich hoffe auch noch mal, dass wir vielleicht im Rahmen hier von Genregeschehen nochmal über Lynch sprechen werden demnächst. Ich wollte es halt wirklich nicht völlig unkommentiert lassen, sondern zumindest einmal zeigen, dass wir das zur Notiz genommen haben und dass das halt auch schon irgendwie eine bedeutsame Nachricht war. Ich werde bei Kino Plus auf jeden Fall jetzt nächste Woche ein Spezial machen und oder was heißt ein Spezial, aber auf jeden Fall einen längeren Talk drüber machen. Aber ja.
Sollten wir auf jeden Fall hier auch nochmal. Was heißt sollten? Wollen wir auch und können wir und ein guter Anlass, beziehungsweise es ist ein guter Anlass, ich hör auf zu reden. Machen wir auf jeden Fall.
Ja, also gehen wir doch mal ein bisschen durch die Dinger durch, die einfach nur einmal genannt worden sind, die ja vielleicht auch in greifbarer Nähe sind und die aber auch nicht so lange wirklich besprochen werden müssen. Zum Beispiel wie Love Hurts, der jetzt von Mitte Februar, glaube ich, auf Anfang März verschoben muss, wie sie uns jetzt direkt am Freitag bei der Presseverfügung gesagt haben. Dann gibt es einen indischen Film namens Toxic. Da kann Tino irgendwas zu sagen, weil er, glaube ich, beides kannte.
Da kann ich zu sagen, dass der erste Film von Yash, dem Hauptdarsteller aus KGF 2 und 1 nach KGF 2 und der Trailer ist eher ein Teaser, ist eher auch so musikvideoartig und es geht um das Küstenparadies in Goa, wo ein Drogenkartell die Fäden seit Jahrzehnten hinter der sonnendurchdrängten Fassade zieht. Also klingt alles nach so dem üblichen Gangster-Epos. Der Trailer sieht mega aus, deswegen habe ich auch Bock drauf. Aber bisher kann ich dazu noch nicht mehr sagen. Aber es ist auch ein Film, wo ich halt also definitiv ins Kino reingehen werde. Also habe ich auch große Luft drauf. Ist aber nicht bei meinen 5 Vorfreude-Filmen, bei denen ich aber auch aus Rücksicht auf alle nur 2 indische Filme dabei habe.
Rücksicht auf alle.
Die wir irgendwie dann einfach mal so reinstreuen, bevor wir zu den Mehrfachnennungen kommen wahrscheinlich, oder? Also um das noch ablaufmäßig, wann wir unsere Vorfreude-Filme droppen.
Also meine kommen halt, wie gesagt, wirklich während der Liste. Also von daher kann ich das immer dann so ein bisschen einwerfen, wenn es dann einer ist. Also.
Okay, meine nicht teilweise. Dann gebe ich noch mal laut rechtzeitig.
Ja.
Dann ja, ist der neue David Cronenberg, der auch schon jetzt im Januar erscheinen soll in Frankreich. The Shrouds mit Vincent Cassel über einen Mann, der eine Technologie erfunden hat, bei der man Menschen in ihren Gräbern beobachten kann. Okay. Whatever floats your Ableben bot. Ja, ich meine, Besetzung, gut. Cronenberg hat sich jetzt schon ein paar Mal irgendwie auch mit dem Tod auseinandergesetzt oder beziehungsweise setzt sich ja jetzt schon etwas öfter mit dem Leben nach dem Tod oder wie das menschliche Leben noch konserviert werden kann auseinander. Hat bei Letterboxd nicht die beste Durchschnittswertung, aber ich bin trotzdem auch nach wie vor immer interessiert, wenn Cronenberg einen Film macht.
Klar.
Ja. Liege im Filmfest Hamburg, da habt ihr schon ein paar Leute gesehen. Und da gingen die Meinungen, die von meiner Bubble, so zwischen 4 und 1,5 bei Letterboxd. Also, ja.
Ja. The Ritual. Kannst du dazu was sagen, André? Das ist jetzt ein Film, der einen Titel trägt, wo ich mir denke, Mann, ja, Alter, wir haben diesen Titel doch schon 80 Mal gehabt.
Mal gesehen, ja.
Warum kommt ihr denn auf die Idee, im Jahr 2025 noch den 81. hinterherzuschieben? So?
Warum gibt es dieses Jahr keinen Film, der Deliver Us From Evil heißt?
Ja, kann ich. Das ist ein Film von David Bedell. Da geht es um zwei Priester, die verfeindet sind und sich zusammenschließen müssen, um eine natürlich Exorzismus durchzuführen. Und der ist, glaube ich, nur interessant und den haben wir Leute auf dem Schirm, weil Al Pacino die Hauptrolle spielt.
Oh, ah ja, okay. Und Dan Stevens.
Exorzismus, genau, und Dan Stevens. Exorzismus-Horror mit Al Pacino. Deswegen haben wir ihn, glaube ich, wieder auf der Liste. Und ja, mal gucken, ob das was wird. Soll in den USA im März, im April starten. Bei uns gibt es noch keinen festen Start.
Ja, das gleiche gilt für Housemate, wo ich jetzt an das koreanische Ding denke, oder? Ist das ein Remake?
Das Housemaiden.
The Housemaiden.
Wäre das, ja. Dieser Housemate, okay, ich google mal.
Der ist mit Sydney Sweeney.
Ah, oh. Ach, der ist das, okay.
Dann. Der ist das, aber ja. Sydney Sweeney.
Von Paul Feig ist das ja.
Genau, genau das ist das Problem. Sydney Sweeney reizt mich, Paul Feig schreckt mich eher ab.
Gebe ich auch einen Feig drauf.
Ja, also, ist aktuell für einen Weihnachtsstart 25 angesetzt, aber nur ein Platzhalter bisher. Ja, Thriller. Noch nicht allzu viel bekannt. Mal gucken. Gibt einen kleinen Teaser auf Trailer schon auf YouTube.
Ja, aber also werde ich wahrscheinlich auch gucken, aber der letzte von ihm, was Simple Plan, A Plan, irgendwas?
Simple Favor.
Simple Favor, fand ich richtig anstrengend und nervtötend.
Ja, ich fand ihn in ein paar Punkten nachvollziehbar, aber irgendwann, weiß ich nicht.
Ja, es ist halt too much und dafür, wenn schon so überkonstruiert ist, dann muss es halt auch irgendwie wilder oder so sein. Das war halt einfach, also das war mir nichts. Aber bei Paul Feig, ich finde nicht alles kacke, was er macht, aber wenn ich was kacke finde von ihm, dann halt schon richtig kacke.
Ja. Dann ein Film, auf den wir schon gespannt sind, weil er immer noch nicht irgendwie so richtig draußen ist oder zumindest wir ihn immer noch nicht richtig gesehen haben. Den hatten wir schon in unserer Jahresvorschau letztes Jahr, wenn ich das richtig
erinnere. Ja,
da war er schon mein Top-Pick auf meinen. Ich freue mich auf, ja.
Shelby Oaks von Filmkritiker, wie heißt er?
Chris Stuckman.
Chris Stuckman, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er die Regie abgegeben, ne?
Der war auch für Sieges angekündigt, ganz groß, und dann ist er einfach aus dem Programm verschwunden und es gab nie eine Mitteilung darüber.
Ja.
Er war einfach nicht mehr da, aber er wurde erst ganz groß als eine der Premieren, oder nicht Premieren, aber eine der großen, zumindest Spanien-Premieren, glaube ich, auch Europa-Premieren oder so angekündigt, dann war er aber weg.
Er lief letztes Jahr halt auf dem Fantasia-Fest, da hat er Premiere gehabt, hatte halt sehr gemixte Kritiken und danach hat man irgendwie schon wieder gar nichts mehr davon gehört jetzt, ja.
Ja, was entweder Nachdrehs kann ich mir bei sowas gar nicht vorstellen. Vielleicht hat er einfach einen Publisher bekommen und der eiert den geschlungen und guckt, wann er dann rausbringt oder so.
Ja, oder wie gesagt, also ich hatte irgendwann mitbekommen, dass er wohl die Regie abgegeben hat an einen relativ bekannten Genrefilmregisseur. Ich weiß nicht genau welcher. Also
er hat nicht abgegeben, er hatte quasi Hilfe von Flanagan.
Ah, oder Hilfe von Flanagan, okay.
Also Flanagan hat sich das angeguckt und fand das cool und sieht ein Potenzial und ist da mit drin am Board. Der hat auch, glaube ich, mit Fantasia mit ihm zusammen das Panel dann moderiert und wollte ihm ein bisschen helfen, halt natürlich Stimme zu bekommen und so ein bisschen dafür zu werben. Aber er hat nicht aktiv mit Regie geführt.
Okay.
Ja, gut. Auf jeden Fall spannend, ob der überhaupt nochmal rauskommt.
Er ist eher wie so ein Ambassador, so halt für den Film, hat er gesagt. So.
Achso, so Quentin Tarantino Presents wird jetzt mal.
Ja, so ein bisschen, Flanagan genau. Presents. Vielleicht steht dann da später, genau. Vielleicht, wenn er rauskommt, steht dann da Mike Flanagan Presents oder so.
Ah, okay.
Er findet halt Potenzial, er findet Stuckman halt gut und deswegen hat er sich da ein bisschen reingezeigt.
Ja, aber könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht nie irgendwo rauskommt. Also Toxic Avenger ja auch nur auf einem Festival gezeigt.
Ich glaube schon, dass der kommen wird, aber ich bin eher bei Daniel. Der hat es wahrscheinlich irgendwer geholt und jetzt wird das Timing geguckt, wann macht Sinn, wo macht Sinn. Vielleicht landet dann halber Shutter oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja. Einmal kurz, Tino, ich glaube, du kannst das nicht da machen, was du da machst. Man hört die ganze Zeit das Rauschen und ich glaube, dass ich weiß nicht, wie André
das können wir ruhig auch drin lassen, damit die Leute auch wissen, warum der Ton jetzt auf einmal besser ist.
Ich habe das gar nicht
gesehen. Ja, ich habe halt mit meinem Stift ein bisschen gespielt.
Achso, Sachen spielen immer schlecht.
Ja.
Ja?
Gut.
Nur die man innerhalb der Kamera sieht oder generell?
Aber es gibt, aber es gibt einen, Hose an. Es gibt einen, der will jetzt trotzdem nochmal spielen, auch obwohl er schon längst tot ist. Saw 11 ist für den 26.09. in Amerika angekündigt.
Wundert mich Daniel bisschen. Kann lateinische Zahlen lesen. Das heißt Xi. Saw Xi.
Saw Xi.
Chi.
Chi. Saw Chi, genau. Ist der chinesische Saw.
Aber ich, also irre ich mich oder war Saw nicht immer so eine Reihe, beziehungsweise wurden die Teile nicht irgendwie traditionell rund um Halloween veröffentlicht?
Meistens ja. Ja, 26.09. ist ja noch, vielleicht kommt Halloween irgendwas anderes, wenn ich
ist ja im Window, hochgucke. Ja.
Aber habe ich das falsch in Erinnerung oder, also meine Wahrnehmung
war, das war schon immer so Halloween rum. Also ich weiß nicht, ob es immer so war, aber der letzte kam jedenfalls in dem Zeitraum. Aber ich glaube auch nicht direkt an Halloween, weil in Halloween auch wieder was anderes kam.
Ja. Ey, Saw 11, keine Ahnung, was sie daraus machen wollen. Wir gucken uns natürlich das an, aber ich habe jetzt, also mein Herz brüllt jetzt nicht vor Freude.
Nee, ey, der zehnte war keine Katastrophe, überraschenderweise. War mild unterhaltsam, deswegen geguckt wird er eh. Und da habe ich auch keine Erwartungen mehr dran. Also es wird geguckt, das läuft halt durch, so ja, Saw, okay, cool, gib mir ein paar Gefallen, ja,
fertig. Ich habe halt Bock, weil ich habe immer diese Vorstellung, die halt von Teil zu Teil funnier wird, weil ja niemand sich am Anfang gedacht hat, ja, okay, das wird noch irgendwie ein Problem, dass Jigsaw tot ist oder so. Und dann haben sie so gemerkt, ah, scheiße, wir haben Erfolg, der Jigsaw ist aber tot. Und ich stelle mir das immer so lustig vor, wie die Leute da so morgens in den Writers Room reinkommen und dann immer so hoffen, ah, bitte wird der letzte Teil ein Flop, ich kann nicht mehr, ich habe keine Ideen mehr. Und dann kommt 7., 8., 9., das ist ja auch wie so eine Saw-Falle für die, dass sie da immer so drehend überströmt morgens zur Arbeit in diesen Writers Room reinkommen und wieder irgendwas finden müssen, warum Jigsaw jetzt schon wieder irgendwie da ist.
Ja. Ja, das ist schon, das ist eine schöne Vorstellung. Ja,
oder genau, welchen Lebensabschnitt sie noch nicht beleuchtet haben.
Genau, ja, wo können wir was zwischenquetschen, was aber auch Korrelenz von allen anderen Filmen noch keinen kompletten Break ergibt in der Logik. So. Also Logik, Anführungszeichen.
Und wie oft können wir ihm noch die Baseballcap verkehrt rum aufsetzen, damit er 30 Jahre jünger ist?
Genau. Und wann kriegen wir einen Alien-Romulus-Effekt mit wirklich wieder aus W20?
Apropos, habt ihr jemand schon gecheckt, ob Alien-Romulus die Effekte jetzt auf Disney Plus verbessert worden sind, weil das
ich gelesen habe, nicht. Es ist nur auf der Disc.
Ist nur auf der Disc, okay.
Ja.
Weil ich hatte mitbekommen, dass man auf Disney Plus eine Version hochpackt, die, wo halt Ian Holm nochmal bearbeitet worden ist.
So. Genau, also auf der Blu-ray, auf der physischen Veröffentlichung ist es auf jeden Fall so. Habe ich schon die Vergleichsshots gesehen. Mhm. Aber ich habe jetzt gelesen, dass auf Disney Plus die Kinofassung ist.
Na toll.
Aber noch selber noch nicht geprüft.
Ja.
Ohne Gewehr.
Ob ich Return to Silent Hill prüfen werde, weiß ich auch nicht.
Was? Doch, klar. Darf also ich bin auch angespannte Erwartungshaltung, aber habe ich schon Bock.
Erwartungshaltung unter Null nach dieser Fortsetzung Revelation oder wie sie hieß.
Ja, aber es kommen ja zumindest halt, es kommt ja Christoph Gans ja wieder und Design fand ich echt gut.
Ja,
ich habe da schon Hoffnung.
Design fand ich auch echt gut, aber er kommt jetzt sehr relativ spät wieder.
Und Revelation hat ja MJ Bassett gemacht und
ich muss den Witz kurz reinmachen, bevor sich das Fenster schließt, aber bei mir ist bei Silent Hill auch so Gans oder gar nicht.
Mhm. Wow. Deswegen, ich bin da schon ein bisschen gespannt drauf. Ich habe auch Bock.
Ich auch.
Ich sag, Freunde, das wird wieder eine Katastrophe. Wir werden am Ende da sitzen und uns denken, oh, das ist alles so schlimm.
Ja, aber
was habt ihr aus den Spielen gemacht?
Besser eine Katastrophe als so ein, wo man danach rausgeht und sich so denkt, okay, was war das denn?
Nee, da.
Also nichts Halbes, nichts Ganzes. Also ich will lieber aus sowas rausgehen und so denken, ach du, das war ja schlimmer als der zweite Teil, weil der hatte halt irgendwie ganz geile Ansätze, die halt komplett gegen die Wand gefahren hat.
Also theoretisch hat Kit Harington in der Hauptrolle zu besetzen, das war ein geiler Ansatz.
Ja, gut. Nee, aber dieses jahrmarktartige Szenario oder so, also das war.
Dafür steht also Silent Hill Jahrmarkt.
Ja. Ja, okay, gut. Naja.
Also, ich finde auch, der Autoscooter, der hat mir immer am meisten Spaß gemacht in Silent Hill.
Ja, okay, touché. So, was dir aber bestimmt Spaß machen wird, ist nämlich Retro.
Und das ist endlich mal ein Film, wo ich sage, ja, der ist auf meiner kleinen persönlichen Liste.
So nehme ich das, nämlich der neue Film von Kartik Subbaraj, besser bekannt als der Regisseur von Chikatanda Double X. Und in der Hauptrolle ist auch Surya zu sehen, der ja den Bösewicht bei Vikram gespielt hat, der am Ende kurz eingeführt wird, wo ich im Kino fast einen Hörsturz bekommen habe, als er dem Typen den Kopf abhackt und dann sein blutbespritztes Gesicht zu sehen ist.
Ja.
Da war nämlich die Haltung für den neuen Film aus dem Lokesh Cinematic Universe. Zu dem Regisseur kommen wir später nämlich auch nochmal. Oh Gott, ich komme gar nicht mehr aus dem Satz raus. Jedenfalls kommt jetzt Retro nächstes Jahr, dieses Jahr, und ich habe auch Bock.
Ja.
Da richtig Lust drauf. Weil der Regisseur, also Kartik Subbaraj, hat viele gute Filme davor schon gemacht. Also die sind alle, ich warte immer noch auf das Hollywood-Remake von Pizza, wo ein Pizzalieferant in ein Haus reingeht und nie wieder den Weg nach draußen findet. Da warte ich immer noch auf ein Remake. Das ist nämlich ein sehr, sehr guter Psychothriller. Mit ein paar funny Stellen, aber auch ziemlich creepy. Also der ist sehr vielseitig aufgestellt. Action schon gemacht, Horror schon gemacht. Ich hab Bock. Retro sieht aber eindeutig wieder nach Action aus.
Ja, ich habe also, auf den habe ich wirklich, den bin ich sehr gespannt. Nach Jigatanda XX bin ich sehr großer Fan von diesem Mann und hoffe, er kann die Erwartungen ein wenig aufrechterhalten.
Ich bin recht zuversichtlich.
Aber dann sag mir doch mal, André, was du für Erwartungen an Rabbit Trap hast, weil du hast den auf der Liste, Marcel hat den auf der Liste, Mike Flanagan hat auf der Liste. Mia hat den auf der Liste.
Das glorreiche Trio.
Und ich sag mal so, von ich weiß nicht, wie der Mann richtig ausgebrochen wird.
Bryn Cheney.
Was hast du von dem gesehen?
Gar nichts. Aber ich habe Bock auf den Film, weil es Folk-Horror mit Dave Patel ist. Und das habe ich allein schon angesprochen. Geht um eine Geschichte irgendwie in Wales, wo eine Musikerin, das ist eine Frau, also Dave Patels Frau ist Musikerin, die ziehen irgendwie nach Wales und es wird halt, sie musiziert halt zu Hause und weil es ihr Job ist und das erweckt irgendwelche dämonischen Kräfte da, irgendwelche Waldgeister in der Gegend und das Konzept klingt irgendwie nice und ich hab immer Bock auf Folk-Horror und Dave Patel mag ich gern und deswegen habe ich mich auf die Liste schon gesetzt vor einiger Zeit, als der revealed wurde. Bin ich einfach gespannt, was das wird.
Also sie spielen Musik und dann wachen Waldgeister?
Ihre Musik der Frau lässt halt irgendwie was, irgendeine Macht, irgendwas Düsteres in Ancient Magic heißt es in der Beschreibung, zum Leben erwachen. Und dann wird ihnen irgendwie, wie war es, sie finden dann ein Kind vor ihrer Tür plötzlich und das bringt halt ihr Leben in Aufruhr.
Wäre lustig.
Klingt ein bisschen Changeling-mäßig oder sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, ich hab da Bock drauf.
Wäre lustig, wenn sie noch ein Buch finden, in dem sie quasi die Texte. Naja, gut. Hey, okay. Lass uns überraschen. Und ja, ich glaube, ich würde jetzt hier mal ein bisschen was zusammenfassen, wenn es euch recht ist, damit wir auch ein bisschen Zug reinkriegen. Aber unser lieber Kollege und Zuhörer und auch Forums- oder Discord-Mitkommentierer Mario hat gleich eine ganze Reihe von eben diesen Disney oder beziehungsweise diesen lizenzfreien Titeln aufgelistet. Pooniverse, Monsters Assemble, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung. Was haben wir noch? Gibt's noch irgendein Ding? Ich habe noch irgendwas gesehen, keine Ahnung. Aber ja, er hat so ein paar dieser geliebten Kinderfiguren, die jetzt zu Horrorfiguren werden, Filme aufgelistet. Interessiert euch da irgendwas von? Also ist das irgendwas, was da raussticht? Ich meine, ja.
Ich guck die als Unfall halt auf jeden Fall. Den zweiten Blood and Honey habe ich auch noch nicht gesehen. Den fanden ja auch einige gar nicht so kacke.
Ich fand den auch gar nicht so kacke. Okay. Also es ging schon klar im Kino.
Muss man den ersten dafür gesehen haben, für den zweiten? Weil der erste wird ja schon so sehr hart für seine Qualität abgestraft.
Den ersten habe ich gesehen, den kann man sich schon echt schenken, ja.
Okay.
Ja, aber der zweite hat zumindest gute Gore-Szenen und die deutsche Synchro ist mega.
Ja.
Also aus den falschen Gründen oder vielleicht auch irgendwie, aber ach, einmal fliegt dieses Eulending rum und eine nicht dem Normgewicht entsprechende Person läuft weg und er ruft dann so, ich kann nicht sehen, du fette Sau. Also so Klaus Kinski-mäßig irgendwie. Und dann denkt man so, ja, was zur Hölle ist hier gerade los? Aber er hat ein paar gute Lacher aus falschen Gründen.
Okay. Ja, okay.
Ja, ich denke mal, das werden auch die anderen Filme haben. Ja, also ich weiß nicht, von diesen drei, die er hier genannt hat, da würde mich Peter Pan's Neverland Nightmare am meisten interessieren, weil ich glaube, wenn die sich da wirklich am Neverland orientieren, dann könnten da schon ein paar schöne Sachen rauskommen. Ich meine, der hat ein Krokodil, der hat den Hook und was weiß ich so. Also
das das Grundproblem ist ja eher, dass die Filme sich so ein bisschen drauf ausruhen, dass sie sagen, ah, guck mal, wir machen hier mit den Disney-Figuren was Gruseliges. Also das war ja beim ersten Platten Honey so ein bisschen der Fall, dass sie so denken, es reicht, dass Winnie the Pooh jetzt ein Messer hat. Aber das reicht halt nicht. Also der zweite Platten Honey war schon so, wo ich denke, okay, es sind die Mindestanforderungen an sowas erfüllt. Da wird ein bisschen sich mehr Mühe gegeben, als so eine Grundidee zu haben. Aber das ist so ein bisschen meine Angst bei den ganzen von diesen Filmen.
Hm. Gut. Ja. Müssen wir, glaube ich, auch nicht weiter, weil es wird sich zeigen, ob davon wirklich was empfehlenswert ist oder sich wirklich hervortun kann, eben aufgrund der Machart oder der Inhalte. Ich denke mal, Tino, das ist jetzt wieder etwas, was du ein bisschen besser beleuchten kannst. Pisasu 2.
Ja, aber auch nur ein bisschen wirklich, denn Pisasu 1 habe ich gesehen, das war ein ganz okayer indischer Horrorfilm.
Ach, hast du doch, weil du hast ihn auf der Watchlist bei Boxer, musst du ihn mal als gelockt markieren.
Ja, den ersten Teil habe ich auf der Watchlist.
Ja.
Ja, okay, den habe ich wahrscheinlich vor 1000 Jahren, also der ist ja aus 2012 oder 14, jedenfalls schon relativ, 14?
Ja.
Okay. Relativ alt und ich freue mich, dass da ein zweiter Teil kommt, habe aber auch, als ich die Liste gesehen habe, zum ersten Mal von dem Film erfahren. Was mich wieder ein bisschen freut, dass jetzt halt auch bei uns auf dem Discord mehr Leute sind, die auch indisches Kino auf dem Schirm haben und dann auch Filme auf dem Schirm, die wiederum ich nicht auf dem Schirm habe. Also ich habe Lust drauf, habe aber bisher noch wenig Gründe für eine große Vorfreude da entdeckt, sondern es ist eher so ein, ja, ach, cool, habe ich Bock drauf, aber wird mir jetzt keine schlaflosen Nächte der Vorfreude bereiten.
Das ist auf jeden Fall vom gleichen Regisseur wie der erste. Müskin heißt der.
Ja, der Name sieht cool ausgeschrieben, finde ich.
Ja.
Hm. Gut. Machen wir heiter weiter. Mother Mary, der neue David Lowery-Film. Das wird auf jeden Fall wieder für Tino das perfekte Abdriftmittel, denke ich mal.
Absolut.
Aber ich sag mal so, Anne Hathaway, Hunter Schäfer ist auch nicht verkehrt. Warum man FKA Twix als Schauspielerin weiterhin bucht, bleibt mir noch verborgen, aber vielleicht kann sie ja in diesem Film überzeugen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ein Pop-Melodrama, das einer fiktionalen Musikerin folgt.
Also wie Smile oder Smile.
Ja, aber ach, habe ich Bock. Also ja, eben ist halt ein bisschen wie Smile 2 ohne Horror, aber also ich bin positiv gestimmt, aber habe ihn nicht in meiner Vorfreudeliste gehabt.
Ja, dann wurde Mats schon ein paar Mal.
Den hatte ich in meiner Vorfreudeliste für Sieges gehabt, danach nicht mehr.
Ja, aber davon könnt ihr euch ja jetzt selbst überzeugen. Am 25., 26. oder 1. und 2. also 25., 26. Januar.
Januar.
Oder 1. und 2. Februar kann man wieder in den bei dem Fantasy Filmfest White Nights ein paar schöne Filme schauen. Und Mats gehört unter anderem dazu. So.
Das ist ein One-Shot-Horror-Zombie-Film.
Genau.
Um das mal kurz zusammenzufassen.
Also, das ist auch so die Besonderheit dran. Also wenn der ganz normal geschnitten, also wenn der Film so wäre, aber halt konventionell inszeniert, wäre es eine richtige Gurke, finde ich. Aber durch diesen One-Shot hat es schon eine Faszination.
Und es ist halt.
Der ist ja vom Regisseur von Them, ne?
Ja, leider. Ja. Also halt so diese, also gut, man hat auch nicht so eine krasse Erwartungshaltung bei den Filmen, den er, also Sam war, glaube ich, auch so ein Glückstreffer. Gibt ja manchmal Regisseure, wo man so denkt, krass, was ist da los gewesen, dass sie mit ihrem oder einem der ersten Filme so krass brillieren und danach kommen eher so Filme, wo man so denkt, ja, okayisch. Ja, also wie auch beim Regisseur von Eden Lake, wo man danach ja auch nie wieder irgendwas bekommen hat, was der Knaller war, was aber immer ganz gut noch war.
Ja, also ich sag mal so, ich will trotzdem, wir lassen Mats immer so ein bisschen schlechter dastehen, als er eigentlich ist, weil er ist schon mal ein bisschen herausragender als so viele andere Zombie-Filme. Oder
das stimmt schon. Also für einmal gucken, mega. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste den jetzt noch mal gucken, würde ich mich versuchen, frei zu kaufen.
Ja, aber beziehungsweise, wenn ich ihn jetzt gucken würde, würde ich wahrscheinlich eh zu Hause gucken und dann hätte ich die Möglichkeit, zumindest hier Part 2 vorzuspulen.
Ja, aber also Vorfreude und Vorspulen in einem Satz ist halt schwierig.
Ja, aber deswegen, trotzdem.
Ja. Aber nein, also im Kino ist das schon toll irgendwie, aber auch unbefriedigend.
Also sollte man sich auf jeden Fall auf der Leinwand anschauen. Und
ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ja.
Ihr habt jetzt die Gelegenheit beim Fantasy Filmfest und ich denke mal, den finden auch einige Leute deutlich besser als vielleicht wir. Ja. So. Q. Kubera.
Kubera ist auch wieder ein indischer Film, den ich auch vorher nicht auf dem Schirm hatte. Hab Lust drauf, weil es der nächste Film mit Dhanush ist, der ja schon in Rayan zu sehen war, der immer noch Gerüchte weiß, aber es sind wirklich nur Gerüchte, es gibt keinerlei, auch nur annähernd zertifizierte Quellen, vielleicht im nächsten Avengers-Film am Start ist, aber mehr weiß ich darüber halt auch nicht. Wird ein Drama, also wahrscheinlich auch trotzdem, also Drama ist in Indien dann auch immer ein bisschen mit Action gespickt oder oft mit Action gespickt, aber ich weiß über Kubera auch sehr, sehr wenig, außer dass es übersetzt der Gott des Reichtums heißt, also klingt auch wieder eher nach irgendwas Gangsterartigem. Ja. Aber hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm.
Und wo wir schon bei Götter sind, machen wir direkt mit Göttern weiter. Und wieder so ein Titel, wo ich mir denke, Leute, ihr guckt doch einmal irgendwo ins Internet und checkt mal, ob dieser Titel schon vergeben ist. Jupiter heißt er. Und wenn ich jetzt einmal bei Netflix, bei Letterboxd geguckt habe, da gibt's glaube ich jetzt schon 7 Filme von.
Ja, und dann noch welche mit Ascending und so. Also Jupiter ist reichlich.
Und das auch. Und wisst ihr, was das Kuriose ist? Im Jahr 2022, im Jahr 2023, im Jahr 2019, im Jahr 2024 ist jeweils ein Film erschienen mit dem Titel Jupiter. Nee, im Jahr 2019 sogar auch nochmal. 2 sogar. Cool. Über welchen reden wir?
Also soweit ich das verstanden habe, ist das der, der jetzt kommt von Andrei Zviagtsev, der jetzt dieses Jahr starten soll. Habe ich aber auch vorher noch nie was von gehört. Klingt wie so ein, also es ist scheinbar ein russischer Film, wenn ich es richtig verstehe. Eine russisch-französische Koproduktion.
Okay. Ach, oh, okay. Ich bin gekauft. Ich bin gekauft. Ich nehme alles zurück. Es tut mir leid, dass ich
Andrei... Ein Science-Fiction-Thriller.
Ja, dass ich Andrei Zviagtsev Unrecht getan habe. Der Mann hat 2 fantastische Filme gemacht, nämlich Loveless und Leviathan.
Oh, okay. Ja, okay, gut, dann bin ich auch sorry.
Ich bin sofort an Bord. Ich nehme alles zurück. Ich finde es
also ein bisschen. Ich glaube, um den geht's, weil es gibt noch ein einen deutschen Thriller mit dem Namen, aber ich glaube nicht, dass der gemeint ist.
Von Benjamin Pfohl, ne?
Ja, genau.
Ja, kurios. Und der hat sogar 2, ach, guck mal, von dem ist der Jupiter aus 2019 oder einer der Jupiter aus 2019. Und der macht jetzt 2023 nochmal einen Film.
Nochmal einen, ja, geil.
Wahrscheinlich war Jupiter erst ein Kurzfilm, ja, 13 Minuten. Und der andere ist jetzt eine Langversion davon.
Ja.
Okay. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass unser lieber Kollege Adolfo einen Film gerade bei Amazon Prime hat?
Ja, das haben wir wohl mitbekommen. Ich jedenfalls.
Ich nicht. Also ich habe davon auch nicht im Nachhinein erfahren. Es ist eine Fitzek-Verfilmung und irgendwie Heimweg oder sowas oder Heimkehr.
Ach so, der ist von Adolfo. Ja,
das ist Kalendermädchen verfilmt.
Ja.
Ah, okay.
Der ist von Adolfo, vielleicht ja auch für den einen oder anderen Freund des Hauses oder für Interessierte interessant. So, Jupiter. Ja, ey, ich bin gespannt. Wenn es von dem Regisseur von Loveless und Leviathan ist.
Ich glaube, um den geht's, ja.
Dann muss ich sagen, ja, da bin ich dann auch dabei, weil fand ich beide stark. Starke Filme. Dann haben wir eine weitere Fortsetzung.
Obwohl Jailer 2 habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Der erste Teil ist super, ist auch von Nelson, also auch indischer Film. Nelson macht immer sehr abgefahrene, übertriebene, abgedrehte Actionfilme. Also bei Jailer geht's auch um einen, ja, um so einen, was ist das denn? Ja, Gefängniswärter. Also Jailer schon ein bisschen mehr, eher so wie der Gefängnisdirektor so ein bisschen, aber auch nicht der alles verwaltet, sondern sich schon so aktiv um die Gefangenenverwahrung kümmert. Und fängt an wie so ein recht gewöhnlicher Actionfilm, wo sich die ganze Zeit so denkt, ah ja, okay, hier ist irgendjemand retired, das wird ja nicht lange anhalten. Aber irgendwann hat er dann mal 4 Scharfschützen, die alle sich auf eine ganz andere Art und Weise miteinander auseinandersetzen, als man so denken würde, mit denen er dann immer irgendwelche Angriffe startet. Dann muss noch so eine Krone geklaut werden. Das geht aber nur, wenn man dazu gleichzeitig einen Film dreht, damit man den Leuten erzählen kann, das waren ja Dreharbeiten für einen Film und die Krone war ein Fake und in Wirklichkeit ist aber die echte Krone. Und es sind immer wieder so Subplots, wo man so denkt, wie zur Hölle soll das denn jetzt hier reinpassen? Aber es passt irgendwie. Deswegen habe ich mit Jailer 1 sehr, sehr viel Spaß und der Teaser für Jailer 2 ist auch mega. Da sitzen der Regisseur und der Soundtrack-Dude zusammen in so einem Massagesessel und unterhalten sich so, ey, der erste Teil war so erfolgreich, müssen wir einen zweiten Teil machen. Wir wären ja schön dumm, wenn wir das nicht machen. Und dann kommt irgendwann Jailer rein, schießt ein paar Raketenwerfer ab, sprengt 20 Leute in die Luft, wirft ihm ein paar Granaten hin und dann beschließen sie halt, ja, müssen wir eine Fortsetzung machen. Da gibt ja alles Sinn.
Gut. Und ich habe Teil 1 immer noch auf der Watchlist, beziehungsweise steht bei mir auch noch auf dem Zettel, Mal gucken, ich hoffe, ich schaue es vor Teil 2.
Ja, ich glaube, ja doch, ich glaube schon, dass es sich darauf bezieht, weil ja das Ende vom ersten, also der erste kann auch für sich alleine stehen, das ist mal ganz angenehm, obwohl man auch schon, also es ist der zweit erfolgreichste Tamil-Film aller Zeiten, also man hätte schon im Vorfeld erwarten können, es muss eine Fortsetzung geben, aber ich finde, das Ende vom ersten Teil kann auch alleine stehen, aber man kann auch ganz gut noch dran anknüpfen. Und ich habe Bock, weil diese Nelson-Filme sind immer was, wo man bei 2, 3 Szenen sagt, wenn man das jemandem erzählt, sagt die Person, ich glaube nicht, dass das passiert ist. Hm. Ja. Diesen Beast hattest du gesehen, oder?
Den hatte ich gesehen, das ist der mit dem Einkaufszentrum,
ja,
ne?
Ja, ja, genau, ja, auch von Nelson.
Den, ah, okay, ja, den fand ich ganz nett. Den, ja. Also den fand ich, der hat Spaß gemacht.
So. Ja, ja, eben, und so Jailer ist schon, hat mehr Tempo, ist auch besser, aber hat auch ähnlich absurde Szenen teilweise.
Ja.
So, da kommen wir aber auch zu Hurry Up Tomorrow. Das ist auch, der wurde von jemandem genannt, ist aber auch einer der Filme, die ich auf meiner Vorfreudeliste habe. Das ist nämlich ein Psychothriller von einem Mann namens Trey Edward Schultz, den wir ja noch kennen als Regisseur von Waves.
Und It Comes at Night.
Genau, It Comes at Night war ja eher so ein Ding, wo man so dachte, habe ich schon 100-mal gesehen und es war 90-mal schlechter, aber es war trotzdem so ein bisschen nicht wirklich super geil. Aber ich mochte seinen ersten Film, diesen Krisha, schon super gern. Und deswegen, und weil er auch Intern war bei Terrence Malick, und ich finde, das merkt man auch seinen Film so ein bisschen an, aber als ob er sich gedacht hat, ey, ich muss schon ein bisschen mehr Tempo hier auf die Kette bringen. Und deswegen habe ich richtig Bock auf Hurry Up Tomorrow. Ist auch mit Barry Keoghan und Jenna Ortega.
Ja, aber und auch mit The Weeknd, ne? Und das finde ich ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte, weil da geht es wohl um das Album von The Weeknd.
Genau, es ist eine Fortsetzung, ja, ja, des Albums. Also das thematisch wird das Album fortgesetzt als Film.
Und The, ja, Weeknd, ich weiß nicht, ob er sich da wirklich einen Gefallen mitgetan hat, jetzt mit ihm da irgendwie einen Film zu machen. Das auch.
Weil, noch, weil ich finde ihn als Schauspieler nicht so stark, aber es könnte halt funktionieren, weil er sich wirklich wieder selbst spielt.
Ja, aber ey, das wirklich, das sind sehr viele Hürden, die er sich hier auflädt. Weil,
ja, deswegen aber auch so ein bisschen Vorfreude bei mir, weil ich so denk, ah, das könnte halt auch richtig gegen die Wand fahren, aber ich habe halt so große Hoffnungen in Trey Edward Schultz, weil er halt mit jedem Film so ein enormes Stilbewusstsein bisher bewiesen hat.
Ja, aber und hier hat er meiner Ansicht nach kein gutes Themenbewusstsein, naja, oder Themenhändchen, ja, bewiesen. Also ich weiß also, nicht, gerade The Weeknd ist doch echt wirklich jetzt seit The Idol, oh, hart umstritten.
Ja, das ist so mein Educated Guess ein bisschen, weil Waves hatte ja leider das Pech. Also ich glaube, Waves ist das größte Opfer von Corona, ja, geworden.
Und ist so schade, ist so ein schöner Film.
Die ersten 10 Minuten einfach absolute Perfektion, der Rest des Films auch mega, mega gut. Aber weder viel eingespielt noch irgendwelche Award-Nominierungen in nennenswertem Maße einsacken können, sodass er wahrscheinlich auch jetzt nicht komplett, also eigentlich in einer Corona-freien Welt hätte er sich nach Waves aussuchen können, was er macht. Da wäre er einer der 5 Regisseure, wo am meisten Hoffnung von allen drauf ruhen würden. Und jetzt muss er wahrscheinlich machen, was geht. Und ich würde sagen, das war auch alles vor The Idol schon eingetütet.
Ja.
Ich meine, Idol ist aus 2023. Also ich glaube, die haben im Februar 23 angefangen mit Dreharbeiten zu dem Film. Also es wird sich alles eher überschnitten haben. Ich bin jedenfalls positiv gestimmt. Also ich habe Bock.
Wie gesagt, nach Waves hat der Mann bei mir auf jeden Fall eine Menge Kredit, aber ich, ja, finde es halt schade, dass er sich halt jetzt gerade so eine umstrittene Person damit, und dann halt, dass es darum geht, dass es wirklich um sein Album geht. Das finde ich auch wieder so ein bisschen, es hat immer so ein bisschen was von Eitelkeitsprojekt so, und muss man aufpassen.
Vielleicht trinkt er noch Voss und dann ist es komplett. Hm?
So, Horizon Chapter 2 hatten wir auch schon irgendwie jetzt mal, ich bin gespannt drauf, ich hab Bock, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber ich sag jetzt auch nicht, dass ich da richtig für brenne.
Ja.
Ja. Hard Eyes. Was ist das, André?
Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Das wird, glaube ich, richtig dumm und gut. Das ist der neue Film von Josh Ruben, der diesen Werewolves Within gemacht hat, diesen Ubisoft-Film, den ich gar nicht schlecht fand. Der war solide. Mhm. Und der macht jetzt einen Valentinstags-Comedy-Slasher, in dem es einen Killer gibt, den Hard Eyes Killer, der eben am Valentinstag slasht. Und mit Olivia Holt, Mason Gooding, Devon Sawa. Und ja, klingt nach einem spaßigen Konzept. Ich musste direkt in sowas irgendwie wie so Happy Death Day denken. Ich glaube, so in die Richtung wird das gehen. Kann kacke werden, aber irgendwie ein bisschen Bock drauf.
Ja, gucke ich, aber habe ich jetzt keine wirkliche Erwartung.
Nee. So, was immer interessant ist oder klingt, ob es dann wirklich auch so ist, muss ich erst im Nachhinein zeigen, aber das sind die Filme von Panos Cosmatos. Und Flash of the Gods, ich sag mal so, Oscar Isaac, Kirsten Dunst, klingt schon mal gut. Klingt schon mal gut. Ich glaube, das wird wieder auch wieder so ein Style über Substance fest. Und trotzdem gebe ich dem Mann immer wieder gerne eine Chance. Auch wenn ich nicht jeden Film von ihm so hundertprozentig gelungen finde.
Ja, bin ich auch. Also habe ich auch Lust drauf. Ja. Er hat, ist unklar, ob er dieses Jahr kommt. Es wirkt irgendwie nicht so. Oder wenn, dann eher so gegen Jahresende.
Ja, haben wir ja schon gesagt, es gibt schon ein paar Filme, die sich ja halt doch auch in 26 vielleicht rutschen oder so. Also deswegen.
Ja, ja, aber es könnte es sein. Aber das ist einer der wenigen, der noch nicht irgendwelche Starttermine wenigstens so halbwegs ins Auge gefasst hat. Aber es könnte schon durchaus sein.
Ja. So, ich weiß nicht, ob ein Film wie der jetzt für uns unbedingt so spannend ist oder ob ihr so wirklich Formel 1 interessiert seid. Aber Joseph Kosinski macht jetzt noch F1 mit Brad Pitt, wo sich ja schon viele Leute darüber lustig gemacht haben, dass der einfach viel zu alt ist, um Formel 1-Fahrer zu spielen. Aber ich sag mal so, wenn die Bilder stimmen und Kosinski hat tatsächlich ein paar Filme gemacht, abseits der Star-Vehicle, die fand ich schon ziemlich geil. Also, beziehungsweise die fand ich ganz gut.
Aber ja, wenn er coole Bilder hat und so, aber ich bin überhaupt nicht F1 interessiert, deswegen juckt mich persönlich jetzt weniger und ja, passt jetzt auch bei uns natürlich jetzt zu Semi rein.
Ich muss sagen, mein Interesse ist auch nicht das höchste so, aber ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Ein Film, den ich schon gesehen habe, endlich, ist A Dead Talent Society.
Ah, ich habe so Bock drauf.
Ja, auch.
Und ich bereue es ein bisschen, dass ich den schon gesehen habe, weil ich glaube, auf einem Festival, so wie jetzt bei den Fantasy Filmfest White Nights, da ist man deutlich besser aufgehoben mit diesem Film. Aber ich hatte den ja wahrgenommen als, was ist, Platz 4 in der Letterboxd-Top-Horror, also in der Horror-Top-10 2024. Nee, ich muss sagen, Horror ist für mich der Film nicht. Er ist lustig und er ist, und er ist tatsächlich sehr gefühlvoll. Also ich muss sagen, ich war von dem Film echt stark gerührt. Und das fand ich überraschend. Und natürlich hat er aber auch trotzdem noch ein paar schöne, weiß nicht, Scares, Scores, Gore-Momente und irgendwie schöne, wie soll man sagen, ein schöner Umgang mit den Mitteln des Genres. So. Also ich mochte den, ich mochte den.
Ja, ich bin ja einfach Urban Legends-Fan und so Geistergeschichten und da hab ich Bock drauf. Ja, das Thema kriegt mich halt komplett. Deswegen, wir haben jetzt einen Screener auch schon bekommen vom FFF und ich versuche gerade mit aller Kraft ihn nicht schon zu gucken, weil ich mir jetzt auch denke, den einfach nächste Woche im Kino dann zu gucken, ist, glaube ich, einfach geiler.
Ja, ja, warte mal ab.
Warten, ja. Warte wirklich. Ja.
Aber ich kann den auch sehr, also ich finde den auch toll.
Ja. So, wieder ein indischer Film, eine Menge indischer Filme. Coolie.
Ja, Coolie, das ist der neue Film von Lokesh, der vorher Vikram und Leo gemacht hat. Ist aber nicht Teil von seinem sogenannten Lokesh Cinematic Universe, sondern ist alleinstehender Film mit demselben Hauptdarsteller auch aus Jailer, sodass ich glaube, dass das dessen erfolgreichstes Jahr wird, also von dem Hauptdarsteller, weil Coolie hat, glaube ich, noch größere Chancen, der erfolgreichste Film des Jahres zu werden aus Tamil. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Der soll mal lieber
auch wieder nach Action. Und Lokesh bin immer, also finde ich, ist einer der besten Regisseure aktuell, wenn es um aufwendige Actionfilme gibt, die nicht so todernst sich nehmen, sondern auch schon so ein bisschen augenzwinkernd sind. Und es ist der erste Tamil-Film, der mit IMAX-Kameras gedreht wird. Also auch da bin ich sehr gespannt.
Ey, die sollen mal lieber ihre ganzen Reihen da zu Ende machen. So, ich will lieber Kati 2 sehen oder Kati 2 als neuen
Film. Ja, kommt ja danach.
Ja, aber Alter, ich habe immer Angst.
Ja, nach Kati ist dann dieser, also Rajnikant ist einer der größten indischen Darsteller, der ist dann auf ihn zugekommen, hat gemeint, ey, Kati ist ja mega geil, lass mal was machen. Dann haben die 2019 das halt schon beschlossen. Und das ist dann Vikram und Leo, beide so unter den erfolgreichsten Film überhaupt liefen, die er nachher danach gemacht hat, ist halt Pech. Künstlerpech. Künstlerpech, dass er so erfolgreich geworden ist.
Ja, toll. Naja, gut. So, weiter im Text. Chainsaw Man The Movie. Ich bin immer noch drauf und dran, die Anime-Serie zu gucken, auf der dieser Film basieren wird. Ich könnte mir vorstellen, der landet bei uns gar nicht erst groß im Kino, sondern höchstens in so einem Sonderevent am Dienstag und wird dann bei Crunchyroll
released. Ja, wahrscheinlich Limited Release, ja.
Aber ja, ich habe schon sehr viel Positives zu Chainsaw Man gehört. Das soll vor allem auch reich an Horror-Zitaten sein. So, ich bin nach wie vor.
Ich hab reingeguckt, irgendwie drei Folgen, bin aber nicht dran geblieben. Das ist bei mir bei Anime, aber jetzt heißt, es heißt nichts. Ich bin bei Anime sehr selektiv. Ich fand es aber bis dahin auch ganz cool. Ist auf jeden Fall auch gory und so. Deswegen, ich bin jetzt einfach nicht der größte Anime-Serien-Head, deswegen, da kann man sich bei mir nicht drauf verlassen. Aber sicher für Fans bestimmt super, ja.
Ja. Für Fans ist bestimmt auch Captain America, der neue Film, super.
Ja, wurde auch einmal genannt.
Ey, ich sag mal so, ich werde natürlich auf jeden Fall schauen, aber eine große Hoffnung setze ich in diesen Film nicht. Ich hoffe, er ist nett, ich hoffe, er ist in Ordnung, ich hoffe, Harrison Ford kann dem Ganzen noch ein bisschen was hinzufügen, aber naja, wenn nicht, muss ich sagen, bricht mein Herz auch nicht in zwei.
Ja, bin ich auch. Also gucke ich wieder besseren Wissens, aber
bin ich völlig empathielos, muss ich echt sagen, mittlerweile. Marvel ja, ist bei mir wirklich so tot für mich aktuell. Da habe ich wirklich kein Interesse komplett verloren, leider. Ja.
Ja. So, dann geht's weiter mit der Beziehung zwischen Yorgos Lanthimos und Emma Stone. Die haben jetzt wieder.
Sehr verwunderlich, dass der nur einmal anscheinend genannt wurde, weil der steht bei
ich
mir glaub,
ganz oben
auf der
Vorfreude. Ich glaube, den haben viele
noch nicht
auf dem Schirm, weil der irgendwie noch so hat auch keine große Promo bekommen. Bugonia heißt der.
Bugonia, genau. Mit außerdem Jesse Plemons, Elizabeth Silverstone und noch ein paar andere Leute. So, es geht darum, dass jemand entführt wird, ein hoher CEO, weil man überzeugt ist davon, dass er ein Alien ist.
Ja. Das ist ein Remake von einem der besten südkoreanischen Filme
genau.
überhaupt.
Genau, Save the Green Planet. Oder? Ja. Das war Save the Green Planet.
Ja, ja, genau.
Und
produziert von Yorgos Lanthimos und Ari Aster. Also auch das legt die Messlatte wieder sehr, sehr hoch. Meine einzige Befürchtung ist halt, also es ist immer gut, sich von Vergleichen natürlich generell immer frei zu machen, aber dass man zwangsläufig mit dem Original vergleichen wird und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung an den Film. Also ich glaube, Lanthimos wird das eher sehr frei interpretieren und vielleicht so das Grundsetting gleich behalten. Aber dass ja auch jemand zu irgendwelcher Punkmusik von einem Schwarm Bienen angegriffen wird, das kann ich mir eher nicht vorstellen.
Aber es ist schön,
das kann ich mir eigentlich alles vorstellen.
Ja, aber es ist schön, dass er sich so einen Film rausnimmt, der jetzt auch nicht, ich meine, der genießt in Instagram-Kreisen einen guten Ruf, Save the Green Planet so. Aber ich würde jetzt sagen, neben den großen asiatischen Filmen ist der jetzt halt nicht der größte so. Oder beziehungsweise wird der nicht so oft genannt oder genießt eher so ein kleines Schattendasein. Und dass er sich ausgerechnet diesen Film schnappt, um ihn zu remaken, finde ich schön insofern, dass vielleicht Leute dadurch nochmal auf das Original aufmerksam gemacht werden.
Mhm. Ja. Ja, leider hat der Regisseur danach ja auch, also immer noch Filme gemacht, die aber sehr, also er hat diesen Hawaii, A Monster Boy, den mochte ich noch sehr, sehr gern, aber danach auch eher so dieses, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber so dieses große, epische Korea-Kino, wo man immer denkt, ja, es war schon ganz geil, aber wo man auch schon so eine leichte Übersättigung halt hat. Also auch diese 1987, When the Day Comes, diese Polit-Thriller oder diese Agenten-Thriller, von denen es so viele gibt. Das ist immer irgendwie ganz geil, aber es fühlt sich so ein bisschen, als ob man mit Bader-Meinhof-Verschwörung nach Südkorea reist, jemanden zwingt, den Film zu gucken und dann fragt so, erklär mir mal, wie Deutschland funktioniert. Also das ist immer so ein bisschen viel Texttafeln am Anfang und ich wünschte mir, er würde auch eher wieder zu sowas wie Save the Green Planet zurückkehren.
Ja.
Weil der war damals, das war ja auch, du hast ihn auch relativ zeitnah gesehen, oder?
Ja,
auch so 2003 bis 2005 in dem Zeitraum.
Der kam irgendwie über das Fantasy-Filmfest oder sonst was, kam der in die Aufmerksamkeit und dann kam tatsächlich auch schon relativ schnell die DVD dazu raus, was ich echt sehr überraschend fand.
Ja, genau.
Und die DVD habe ich immer noch stehen.
Ich auch, ja. Das war halt toll. Also das war auch so, wo man noch so dachte, krass. Also das ist dieses, wo so ein Fenster zu einer anderen Welt irgendwie aufgeht, wo man so denkt, krass, dass sowas existiert.
Ja. Sowas gibt's, okay.
Ja,
dafür
gerade weil der auch alle 10 Minuten so das Genre wechselt oder so. Also er ist teilweise sehr, sehr düster, dann traurig, dann wieder super funny, ohne dass es irgendwie off wirkt.
Ich krieg gerade wieder richtig Bock auf den. Ich glaube, ich gucke mir den nämlich
an. Ja, ich auch.
So,
als Vorbereitung muss ich noch mal gucken.
Einer, der deutlich wieder zurück zu seinen Wurzeln geht, ist Takeshi Kitano. Auch wenn es nicht wirklich lang ist, aber Broken Rage soll nur 62 Minuten lang sein. Und es geht um einen Hitman, der zwischen die Fronten von Yakuza und Polizei gerät. Also ich meine, also dass Takeshi Kitano sowas noch macht, finde ich.
Aber auch wohl sehr lustig, ne? Ist wohl auch mit sehr viel Comedy einbezogen. Also die Reviews meinten, man bepisst sich echt vor Lachen teilweise. Also das ist jetzt kein reines Action-Ding, sondern.
Aber das Ding ist, ich hatte den mal erlebt, das war zu Ghost in the Shell, zu dem Live-Action-Remake. Und da hat er schon gesagt, ich bin eigentlich blind. Also ich bin eigentlich fast blind. So. Scarlett Johansson musste eigentlich permanent irgendwie mit irgendwelchen Zettelchen da stehen oder Schildern, damit er seinen Text ablesen kann. Oder alle anderen um ihn rum mussten mit Schildern da stehen, damit er seinen Text ablesen kann. Ich frage mich, wie der das noch macht. Also, wenn er da schon so offen war, ich meine, das war, glaube ich, 2016 oder so. Ja, das sind jetzt fast 10 Jahre später. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Sehkraft deutlich gestiegen ist.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Aber ja, ey, wenn er sich da so ein bisschen selbst verhohlepiepelt und der Mann kommt ja aus dem Comedy-Bereich, das wissen wir ja auch alle, dann bin ich auch da interessiert dran. Und bei 62 Minuten, was soll da schief gehen?
Ja, und was Satu Ishii hinkriegt, kriegt doch Takeshi Kitano erst recht
hin. Und wenn er eh auf Prime dann landet, wird geguckt. Ja.
So, Bring Them Down. Was können wir dazu sagen?
Ist der neue Film von Christopher Andrews, der mir nichts gesagt hat, ich auch seine Filme nicht kenne, ist aber mit Christopher Abbott und Barry Keoghan in der Hauptrolle.
Zumindest einer schreckt mich inzwischen ab.
Das ist das Einzige, wodurch ich den ein bisschen auf dem Schirm hatte. Aber sonst hat mir jetzt auch vorher tatsächlich nicht viel gesagt. Geht um die Rivalität zwischen zwei Farmern, das Violent Turns nimmt.
Na gut. Oh, unsere Kollegin Mia hat den schon gesehen und hat ihm 3 Sterne gegeben.
Ja, ich habe auch 2 Werte und schon in der Time Limit jeweils 3 Sterne, ja.
Gut. Okay, der Regisseur hat keinen Wikipedia-Eintrag.
Und jetzt kommen wir schon so langsam, wir nähern uns jetzt langsam endlich mal den Mehrfachnennerungen. Vorher müssen wir allerdings noch Blood and Sinners kurz einmal erwähnen. Das sagt mir leider halt auch nichts, beziehungsweise ich bin gespannt, ob mir das sagt.
Dazu habe ich auch tatsächlich nichts wirklich gefunden. Ich dachte nämlich erst, wäre es nur Sinners.
Ja, dachte ich nämlich auch.
Aber ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, weil dann wäre es nämlich mit Michael B. Jordan, wenn ich das richtig verstehe. Das ist der neue Ryan Coogler.
Ja, aber der heißt nur Sinners. Der heißt nur Sinners. Den habe ich zum Beispiel
aber
auch.
So wie ich es verstehe, heißt Sinners in Deutschland Platten
Sinners. Der heißt in Deutschland Platten Sinners, genau. Im Original heißt der nur Sinners. Ja.
Wow.
Ja, was hast du denn gegen deutsche Titel?
Ich habe ja nichts gegen die deutschen Titel manchmal an sich. Nee, ich habe ja die Überlegung, die hinter diesen deutschen Titeln steckt. Das ist ja so, wo ich mir denke, ey Leute, haltet ihr mich eigentlich echt für blöd? So, also das ist ja das Problem.
Ja, warum also sie nicht einfach Sünder genannt haben.
Okay, aber dann kommen wir ja eh auf den nochmal zu sprechen.
Ja, stimmt.
Ansonsten, ja, Ballerina, eine weitere Geschichte aus dem John Wick-Universum. Nachdem die Continental-Miniserie nicht so wirklich gefruchtet ist, versuchen sie es jetzt mit der Ballettschule, die in Teil 3 vor allem auch, glaube ich, einmal thematisiert worden ist. Ja, also wenn sie der Action und dem Style treu bleiben, was soll da schiefgehen? Und ich meine, ist es Ana de Armas, die hier die Hauptrolle spielt?
Ja.
Ja. Also die hat ja auch schon bewiesen, dass sie schon eine ganz gute...
Ich finde die gut in Actionrollen, deswegen. Ich habe da auch Bock drauf, ja.
Muss ich sagen, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ich finde, es ist ein bisschen schade für diesen anderen Ballerina-Film, der, glaube ich, auch auf Netflix erschienen ist. Der auch nicht verkehrt ist. Aber, naja. Müssen sie wissen. So. Und damit, A Big, Bold, Beautiful Journey wäre der letzte Einzeltitel, den wir
da haben. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Das ist der neue Film von Coco Nader, der irgendwann mal angefangen hat. After Young. Und der war okay, aber auch schon so ein bisschen in eigenen Ambitionen verhoben. Aber diesen Columbus, den er davor gemacht hat, den finde ich mega, mega gut. Und er hat vorher auch viel so Video-Essays gemacht. Also der ist so ein bisschen dieses Every Frame a Picture, Painting-mäßig drauf gewesen. Und das sieht man auch seinen Film sehr an, dass er sehr viel sich Mühe gibt bei Komposition, wie er das Bild aufbaut. Also Columbus von ihm, große Empfehlung.
Ist ja leider immer noch nicht bei uns erschienen, ne?
Was gibt's?
Columbus ist, glaube ich, immer noch nicht in Deutschland irgendwie jemals rausgekommen, richtig oder so.
Nee, erst aus 2017. Ich glaube, da kann man auch jegliche Hoffnung aufgeben. Es sei denn, Big Bold Beautiful Journey wird einer der größten Kassenschlager ever in Deutschland, sodass sich noch irgendjemand erbarmt. Aber das glaube ich eher nicht, obwohl die Besetzung auch sich sehen lassen kann. Nämlich, Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge ist noch dabei, Billy Magnussen. Das sind so, die bekanntesten. Und ich hab Bock. Wird als Romantic-Fantasy-Film beworben, aber ich mutmaße mal, dass es auch ähnlich wie After Young schon recht bodenständig sein wird und dass er so ja, so flankierende Elemente sein werden und nicht das, was man sich immer noch unter Fantasy vorstellt. Also ich glaube, es wird wenig Drachen geben.
Sagst du jetzt.
Sagst du jetzt.
Danke genau. Jetzt.
Ja. Ja. So, dann.
So, dann, Moment, ich habe ja noch Vorfreude-Filme, die ich schnell abhandeln kann. Zumindest zwei davon. Ich freue mich nämlich sehr auf War 2, die Fortsetzung von War 1.
Glaube ich erst dran, wenn sie vor mir liegt oder vor sie liegt.
Eben, das nehme ich auch. Und was mich sehr verwundert, aber liegt wahrscheinlich auch daran, weil er noch keinen deutschen Starttermin hat, The Life of Chuck. Da freue ich mich noch sehr drauf. Der neue Film von Mike Flanagan, der ja auch diese Midnight Madness Preise überall gewonnen hat. Und eher so in die Charlie Kaufmann-Richtung diesmal gehen soll. Also es ist die Stephen King-Verfilmung vom gleichnamigen Buch mit Tom Hiddleston und Nick Offerman. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Mark Hamill ist noch dabei.
Ich befürchte, der wird bei Netflix landen. Also direkt bei Netflix landen.
Das kann schon sein, aber er kommt von Neon immerhin in Amerika im Juni 2025 raus. Also vielleicht kriegen wir noch ein Fantasy-Filmfest zu sehen. Aber ja, kann schon sein, dass der irgendwie untergeht. Aber da ist bisher auch eher so der Bass, den er aufgebaut hat und so die Festivalwahrnehmung ist da sehr gut. Und wenn die Festivalwahrnehmung sehr gut ist, ist das nicht das unbedingt eindeutigste Zeichen, aber zumindest ein gutes Zeichen. Mhm. Deswegen, auf den habe ich richtig Bock drauf. Und auf Bucky 4 auch, aber auch da glaube ich erst, wenn er kommt. Mein Bucky 3, wie er gegen die 5 Panzer und die 3 Hubschrauber gleichzeitig kämpft, das war auch ein.
Wer kann sich nicht erinnern?
Ja, eben. Ja, aber jeder sollte sich erinnern können.
So, aber wo wir schon bei Krieg sind, machen wir noch mit Krieg weiter. Genau wie Alex Garland. Warfare, eine Regie-Kooperation zwischen ihm und einem Mann namens
Ray Mendoza.
Ray Mendoza. Ready Red. Ich muss an Cheech und Chong denken, das tut mir leid. Der Bruder von Dings, von Chong, von Cheech, hieß auch Mendoza. So, ja, es geht um irgendwie einen Trupp von US-Soldaten, die ein irakisches Haus oder eine Familie irgendwie gefangen nehmen und dann observieren oder irgendwie so zumindest festsetzen, ne? Wenn ich es richtig verstanden
habe. Ja.
Scheint ganz gut besetzt zu sein. Ja, ich denke mal, es wird eher.
Macht Garland nach Civil War gleich den nächsten.
Ja, Trailer fand ich furchtbar, aber ich gehe natürlich auch rein.
Ja, also ich meine, ich fand Civil War echt schon gut. Ich fand, der sah vor allem auch geil aus und so. Also ich mochte die Bilder und alles und die Situation, aber mir hat so ein bisschen Biss gefehlt. Ich hoffe, der hat wieder ein bisschen mehr Biss, der Film. Wäre schön.
Ja, also ich bin da sehr skeptisch, aber ich gehe auch rein. Aber Vorfreude würde ich dann nicht unbedingt.
Nee, ist so ein bisschen, lässt mich so ein bisschen kalt. Also keine großen Emotionen zu.
Ja. Deutlich mehr Fragezeichen habe ich bei dem nächsten Film, Until Dawn, eine Videospielverfilmung.
Ja, da bin ich echt gespannt. Da kam jetzt der Trailer.
Anhand des Trailers raff ich nicht, was sie da machen wollen, weil.
Ich raffe halt nicht, warum es das Franchise sein muss, weil. Also ich war halt, als es angekündigt wurde, war ich direkt so, okay, das ist halt Unsinn, weil das Game, wer es nicht kennt, das ist im Grunde ein spielbarer Film.
Ja.
Das Gameplay ist rudimentär, man trifft halt eher Entscheidungen. Es gibt so ein paar Quick-Time-Momente, wo man eben dann die Figuren retten muss, indem man Zeit-Tick auf den Knopf drückt, so. Und ansonsten spielt man wie ein Film nach. Und deswegen dachte ich mir halt, okay, was wollen sie? Aber der Clou ist ja eben an dem Game, dass du halt verschiedene Wege hast, weil du entscheidest oder bestimmst oder dein Handeln bestimmt, wer stirbt, wer überlebt, wie die Handlung dann verläuft. Es gibt diverse Enden und so weiter. Und das ist ja das Besondere daran. Bei einem Kinofilm hast du natürlich nur einen vorgegebenen Pfad und ein vorgegebenes Ende. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, wenn sie einfach das Game, die Story von dem Game nacherzählen, ist es halt für jeden, der das Game kennt, ja stinke langweilig. So, und jetzt kam der Trailer und es stellt sich natürlich heraus, sie macht auch ganz was Eigenes draus, was ich einerseits gut finde, weil du dann eben diesen Effekt nicht hast, dass man es schon kennt, aber gleichzeitig ist der Kniff im Film, der nämlich sein wird, eine Gruppe von Teenies geht in eine abgelegene Hütte und sie finden dort eine Sanduhr. Und dann kommen scheinbar wie Killer ins Haus, die auch so Clownmasken tragen. Das gibt's im Spiel auch. Also sie übernehmen scheinbar nur so Elemente vom Spiel. Und sie werden halt gemeuchelt von den Killern. Und immer wenn diese Sanduhr sich resettet, fängt die Nacht von Neuem an. Also ein bisschen
täglich. Und es kommen aber auch immer wieder neue Monster.
Das habe ich so aus dem Trailer heraus nicht verstanden.
Ja, David Sandberg hat auf seinem Channel nochmal den Red Band Trailer veröffentlicht, ja, und da sieht man immer wieder andere Monster.
Ja, vielleicht kommen die auch alle in der gleichen Nacht, weiß man ja nicht. Auf jeden Fall, der Fakt ist ja, halt, ja, der Kniff ist halt immer, die sterben alle und dann wird die Uhr zurückgesetzt, sind wieder am Leben, sie wissen das aber noch. Und sie müssen halt täglich grüßt das Murmeltier oder täglich grüßt die Slasher-Nacht mäßig einen Weg aus der Nacht rausfinden. Sie müssen bis zum Until Dawn, bis zum Morgen überleben und dann haben sie diese Loop gebrochen. Das ist der Kniff. Hm. Das ist im Spiel überhaupt nicht so. Und deswegen frage ich mich halt wieder, aber warum braucht man dann den Namen, außer dass Sony halt damit Geld macht, so. Das finde ich, das ist alles ein bisschen unsinnig, aber ich muss sagen, ich finde den Trailer echt ganz cool. Überraschend. Mhm. Und sieht ganz unterhaltsam aus. Ich musste so ein bisschen so, es wird so in die Richtung Tarot sieht's aus. Aber ja, wenn Sandberg vielleicht ein bisschen besser inszeniert, ich fand sein Lights Out hier auch gut. Den viele ja auch nicht so mochten, der hat mich total gut unterhalten, der hat ein Händchen für Scares, der hat ein Händchen für Atmo und ein paar gute Schockmomente, Licht, Schatten kann er gut. Ey, vielleicht wird's ein ganz nettes kleines Horrorfilmchen, dann bin ich da offen für, aber ja, diese ganze Videospielverfilmung, in Anführungszeichen, passt da gar nicht drauf, die nehmen im Grunde nur den Namen und das Franchise und machen halt so eine eigene Dreh draus, so, ja.
Ja, deswegen, aber ich meine, den Namen, dann hast du immer schon ein bisschen Traction drauf. Ja, Lights Out mochte ich auch gern. Und auf dem Hügel sterbe ich vielleicht irgendwann noch. Aber ich finde auch Annabelle 2 ist einer der besten Filme aus dem ganzen Universe von allen.
Das stimmt schon noch. Also der war auch nicht gut, aber er hat ein Händchen halt.
Der war auch gut. Ich finde, er hat eins der besten Händchen von allen für creepy Situationen und gute Jumpscares.
Da gebe ich dir recht, ja.
Also deswegen bin ich bei Sandberg. Also ich bin positiv gestimmt, aber auch natürlich so ein bisschen Skepsis drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, was in Until Dawn passieren soll, dass ich den in meinen Top Ten des Jahres drin hätte.
Nein, das
kann
ich mir auch nicht mal ansatzweise vorstellen. Das erwarte ich auch überhaupt nicht, genau.
Ja, aber ist, glaube ich, einer der... Da ich mir auch die nächsten drei Teile von Tarot angucken würde, weil ich im Kino da, glaube ich, eine recht niedrige Erwartungshaltung habe, bin ich bei Until Dawn auch gespannt. Zu Hause würde ich sowas halt überhaupt gar nicht erst in Erwägung ziehen, aber im Kino geht das
bin,
schon
bin
immer
bin vorsichtig klar. Gespannt, ja.
Ja.
Vorsichtig gespannt bin ich auch auf den nächsten Film.
Naked Gun? Mhm. Ja, er hat halt leider einen Anteil von seinen drei Hauptbestandteilen, wo ich halt wirklich keine Hoffnung drin habe. Aber ich glaube schon, dass Liam Neeson in der Hauptrolle als Frank Drebin oder wer auch immer er sein wird,
er soll Drebin sein, ja.
Ja, dass er das schon echt anständig macht. Und mit Akiva Schaffer, wie er heißt, von den Lonely Island Leuten, habe ich auch die Hoffnung, dass das halbwegs vom Timing her und so weiter alles
genau,
passt.
Genau, das könnte halt funktionieren, weil das können sie halt. Mhm. Ich glaube, die können diesen Slapstick-Humor.
Aber ja. Seth MacFarlane, es tut mir leid, ich bin kein Fan mehr seines Humors oder seines Timings oder auch vor allem seiner Inszenierung oder Regiearbeiten. Der macht mir echt Angst. Ich habe Angst, mir einen Rohrkrepierer nach dem anderen anschauen zu müssen. Und das fände ich halt schade.
Ich hoffe, dass er ist ja nur Producer. Ich hoffe, dass er nicht allzu viel
hat. Er hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben.
Ja, doch, ja.
Ja. Und deswegen, also, ey, 1 Million Gags to Die in the West war wirklich echt? So.
Ist bei Box gar nicht gelistet als Autor, aber okay. Ich hatte gehofft, dass der sich ein bisschen raushält und der am aktiven Comedy keinen Anteil hat, weil ich mag seine Comedy auch nicht.
Ey, vielleicht haben sie auch wirklich alles von ihm rausgenommen, also, aber am Anfang des Projektes hieß, dass er auch mit am Drehbuch schreibt. So.
Okay. Ich hoffe einfach, man spürt ihn nicht.
Ich hoffe es auch.
Lonely Island Vibe.
Ich hoffe es auch.
Weil das könnte passen, ja.
Ja.
Mhm. Ja.
So, ein Film, auf den ich tatsächlich auch echt gespannt war, was ich nach dem Trailer aber doch wieder.
Bis der Trailer kam,
da musste ich dann doch ein bisschen zurücknehmen. The Gorge. Aber ey, also, sorry. Ich glaube nicht, und ja, ich weiß, man soll es nicht vorher beurteilen, aber anhand dessen, was ich da gesehen habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film mehr als ein Okay bei mir hervorrufen wird.
Hm.
Ja, der mag wirklich ganz, vielleicht auch angenehm zu schauen sein, so, aber das wird mit Sicherheit kein großes Ding.
Ist der neue Scott Derrickson, ja, Black Phone und Co. Black Phone fand ich ja auch schon nicht so gut.
Ich finde, Scott Derrickson wird allgemein ein bisschen höher gemacht, als er ist.
Ja, das stimmt. Ne? Sinister
muss
mag ich.
Muss ich seit Black Phone auch sagen. Also ich habe ihn ja auch immer eher verteidigt, aber nach Black Phone, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat.
Er hat für immer ein Stein im Brett bei mir wegen Hellraiser oder Inferno. bester Hellraiser-Teil neben dem ersten. Dem ersten beiden, habe ich nicht gesagt. Nein, deswegen, Inferno, Hellraiser Inferno, Sinister, damit hat er zwei wirklich gute Filme, hat mir auch gut gefallen. Aber ja, seine Vita ist holprig und deswegen, ja. das heißt bei mir auch noch gar nichts. Ich finde halt die Prämisse irgendwie, fand ich super spannend, auch mit Hauptbesetzung, Anya Taylor-Joy, Marcella Sigourney Weaver, interessanter Cast, und diese Prämisse halt, dass da diese zwei Scharfschützen diese Schlucht bewachen, wo irgendwelche, es klang halt so ein bisschen Lovecraftian, so irgendwelche Monster nicht rauskommen dürfen. Die Prämisse fand ich mega geil, aber ja, der Trailer sieht echt bisschen underwhelming aus. Ich mal gucken. Ich bin trotzdem gespannt drauf und der kommt ja auch schon jetzt am, wann kommt er? 14. Februar auf Apple TV.
Ja, also wenn alle Szenen aus dem Trailer in den ersten 30 Minuten vom Film passieren, dann bin ich auch wieder positiv gestimmt, aber ich fürchte, wir haben halt die ersten 110 Minuten schon gesehen.
Das befürchte ich auch. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum entscheidet man sich dafür, so eine digitale Schlucht da irgendwie zu nehmen, anstatt irgendwie eine richtige Schlucht zu gehen und vielleicht da was Digitales reinzusetzen. Ich finde, damit kann man doch einfach deutlich mehr Glaubwürdigkeit erreichen als eben mit dem. Also ich sehe die beiden hier in einem komplett unrealistischen und unglaubwürdigen Setting so. Also von vornherein muss ich annehmen, das gibt es einfach nicht. Und das finde ich schon wieder schade. Weil ich finde die Grundidee auch ziemlich cool. Ich hätte mir auf sowas, ich hatte mir irgendwie so Vorstellungen von Joint Security Area irgendwie jetzt mit Monstern oder so.
Naja, sowas
halt, ja. Aber, werden wir sehen.
Ja, es ist schon ein sehr.
Vielleicht die falsche Story für die gute Idee irgendwie. Mal gucken.
Ja. Ja, aber können wir uns Gott sei Dank auch am Valentinstag dann mit unseren Liebsten gemeinsam überzeugen direkt. Ja.
Dann kommt ein Film, den habe ich auch auf der Liste, The Battle of Bacton Cross.
Ja, oder halt auch nicht. Also ist ja immer noch diese Gerüchte, dass auf 2026 verschoben ist. Aber
ist der neue Paul Thomas Anderson und es gibt halt noch gar keine Infos, außer dem Cast mit DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Benicio del Toro. Also starke Besetzung, aber es gibt halt noch keine Infos und auch noch keinen Plot. Von daher kann man noch nicht viel zu sagen.
Aber Anderson, also ich sag mal so, es gibt wenig Filme, wo ich sage, die sind scheiße. Oder beziehungsweise ich kenne keinen. Ich würde von keinem Film behaupten, er ist scheiße. Aber es gibt natürlich Filme von ihm, wie zum Beispiel The Master. Mit dem kann ich vielleicht ein bisschen weniger anfangen als mit anderen Filmen von ihm. Also, aber ich finde, der hat bisher keinen wirklichen Ausfall gemacht.
Ja, das ist schon muss, egal. Auch wenn im Vorfeld alle sagen, es wird der schlechteste Film aller Zeiten. Also das führt halt keinen Weg dran vorbei, aber ich mutmaße, dass der erst 2026 kommt.
Ja. Dann ein Film, wo ich sage, bin ich dabei, bin ich an Bord. Predator Badlands, wieder von dem gleichen Regisseur, der auch schon Prey gemacht hat.
Dan Trachtenberg.
Wenn der das sein Händchen beibehält, was er in Prey gezeigt hat, und wenn er der Versuchung widersteht, oder wenn auch Disney der Versuchung widersteht, das Ganze wieder bis zur Unkenntlichkeit aufzublasen und hochzujazzen, dann hoffe ich, dass das wieder so ein schöner, gediegener, reduzierter Predator-Film wird, wie eben Prey. Da hätte ich halt wirklich Bock drauf.
Mhm. In einem kleinen, abgeschlossenen Setting mit eigener kleiner Story, finde ich auch. Hab ich auch Bock. Soll der irgendwie der Zukunft spielen? War ja auch irgendwie Gerüchte, jetzt Küche schon, dass quasi der Predator die Hauptfigur wird, also dass man mehr dem Predator folgt als menschlichen Figuren.
Ey, fände ich geil.
Das habe ich gelesen, aber es soll ja auch noch was anderes, es ist ja wie noch was anderes in der Mache im Predator-Universum. Da war ja schon auch Gerüchte, dass es eher ein Anime oder vielleicht was Comichaftes wird, als Serie vielleicht auch sowas. Mal gucken. Aber ja, gleiches sonst, was Daniel sagt, genau die Hoffnung habe ich auch. So ein kleiner, schöner Film, schöne Ideen, ein paar coole Kills, da bin ich schon abgeholt.
Ja.
Weil Prey mochte ich auch echt gerne, ja.
So. Ja. Dann haben wir noch einen weiteren, Disney-Figuren werden zu Horrorfiguren, Film Bambi,
The Wurde zweimal genannt immerhin.
Wurde zweimal genannt, ja. Aber ja, ich weiß nicht, ey, für mich scheitert schon daran, ich glaube nicht daran, ein vernünftiges Reh zu sehen, das irgendwelche Leute richtig schön auseinanderreißt. So. Ich glaube es einfach nicht. Ja.
Und, ich glaube, das wird halt einfach nur albern.
Ja, und das Bambi, oder vielleicht wird es dann auch ein Mensch, oder der sich halt als Bambi verkleidet, um dann den Tod seiner Eltern zu rächen oder sonst irgendwas. I don't know.
Ja, bin ich auch. Ja. Aber hat sich irgendwie, ist irgendwie durch. Also da muss schon immer mehr sein als, wir haben hier so eine lustige Idee.
Ja. Ja. Nee, und es soll halt tatsächlich wirklich ein aggressiver, ist nicht mal ein richtiges Bambi, ist kein Reh, ist so ein Hirschart, wie so ein Zombie-Hirsch. Quasi Rippy mit einem Hirsch.
Ja, gut, dann sieht's ja schon fast aus wie das Ding aus. Nicht Wendigo, wie hieß der, den du gerne mochtest und wir nicht so, der so langwierig war, wo aber die Polizeiautos so schön leuchten.
Endless.
Endless, genau.
Ja. Ja.
Gut, so, jetzt wird's mal interessant. Nee, jetzt wird's versaut. Baby Girl haben mindestens zwei Leute auf der Liste gehabt. Ihr wollt doch Nicole Kidman nur nackt sehen, gibt's zu. Ja, es geht hier um ein heikles und diffiziles Thema, nämlich eine Chefin einer großen Firma hat gerade wieder eine Reihe an Praktikanten eingestellt und wir lernen diese Frau kennen, dass sie zwar schon eine relativ stabile Ehe führt, aber dann doch einen etwas eigenen Kink hat, denn sie steht darauf, dominiert zu werden. Und das realisiert einer dieser Praktikanten, der gerade bei ihr angefangen hat. Das ist der junge Mann aus Triangle of Sadness, der mit dem Model am Anfang sich über die Essensrechnung streitet.
Ja.
Und der ja, geht eine gefährliche Liebschaft eben mit dieser Frau ein, die sowohl beruflich sich aufs Glatteis, aber auch eben familiär aufs Glatteis begibt. Ich sag mal so, ich glaube, es ist der etwas bessere 50 Shades of Grey. Der Film schafft es auch irgendwie, die, ja, ich sag mal, diesen Vorwurf, das ist alles eine Altherrenfantasie, die hier nochmal mit Nicole Kidman durchgelebt wird, schon zu entkräften. Ich habe ihn schon gesehen, ganz überzeugt hat er mich nicht. Ja, zumal ich auch nicht glaube, dass Frau Kidman sich hier wirklich immer so nackt präsentiert hat, wie sie teilweise nackt präsentiert wird. Man sieht zwar einmal eine sehr klare, sag ich mal, Präsentation von ihr so. Also wo man schon davon ausgehen kann, dass sie das ist. Und das ist auch wirklich beeindruckend. Aber ich glaube, in vielen Szenen waren auch Buddy-Doubles am Start. Und ja, ey, hat seine Spannung. Will ich gar nicht abschreiten. Aber ganz überzeugt hat er mich nicht. Weil ich es dann doch irgendwie ein bisschen zu schwierig fand. Und auf diese schwierigen Themen wurde nicht wirklich intensiv Bezug genommen. Sagen wir es mal so.
Ja, ich bin auch leicht gespannt, aber nicht so wirklich.
Nee, ist mir auch eher so wieder, also ich weiß nicht, warum sowas immer gleich so eine 50 Shades Hauch bekommt, ist es wahrscheinlich gar nicht, aber das ist mir so wieder so ein bisschen, der schon auf dem Papier so möchte gern provokant, ohne dann aber wirklich eine Aussage zu haben irgendwie, ne? Klingt so ein bisschen für mich.
Ja, also kann man natürlich überspitzt immer sagen, aber er hat schon eine Aussage. Ich finde nur, die Aussage ist jetzt nicht besonders nachhaltig oder mit Wucht vermittelt so. Finde ich ein bisschen, find ich ein bisschen schade. Also da fehlt irgendwie, mir fehlt da was. Ja, also da hätte man noch manche Themen ein bisschen stärker, glaube ich, aufgreifen oder bearbeiten müssen so. Und ich bin am Ende des Films auch trotzdem nicht ganz sicher, ob ich das alles so sehe, wie der Film das vielleicht möchte.
Okay. Kommt auf jeden Fall am 30.01. schon ins Kino, könnt euch dann selbst überzeugen, wenn ihr möchtet.
Aber Nicole Kidman, Respekt, also ist mal wieder eine ihrer besseren Leistungen. Es ist nur leider echt wirklich mittlerweile schon so ein bisschen schade mit anzusehen, dass sie sich halt da auch echt in ihrer Mimik selbst so eingeschränkt hat, um es jetzt mal einfach so neutral wie möglich zu benennen. So, dann haben wir einen Film. ob er bei uns landen wird, wahrscheinlich nicht, aber im Rahmen eines Festivals durchaus möglich. Ash, der neue Film von Flying Lotus, dem ehemaligen Musikproduzenten. Und wer einmal dessen Kuso gesehen hat, hat vielleicht entweder Angst oder richtig starke Vorfreude. Ich weiß nicht, was ich habe den auf der Liste. Also ich lasse mich gerne noch mal auf das Experiment Flying Lotus Film ein. Habt ihr Kuso?
Ja, ist ein Sci-Fi.
Habt ihr Kuso mal gesehen?
Ich habe den immer noch nicht gesehen, nee. Tatsächlich nicht.
Ja, aber ich hab Bock.
Ja, mit Aaron Paul, Iko Uwais, also Eliza Gonzalez, es ist schon, schon stark, was die sich. Also ich bin gespannt, ob das wirklich so ein schräges, fieses, abstoßendes Ding wird wie Kuso.
Oder ja, so ein Sci-Fi-Horror-Ding, wo irgendwie eine Besatzung abgeschlachtet wird von dem Hauptcharakter. Und dann kommt jemand zur Hilfe und das Gespann dann, da bildet sich halt irgendwie psychologischer und körperlicher Terror draus. Und ein Überlebenskampf in einem Sci-Fi-Setting. Bin gespannt.
Ja.
Klingt abgefahren.
Körperlicher Terror, ey. Wie gesagt, Kuso ist für mich Alter Boyle the Movie. Und das war schon schwierig mit anzuschauen teilweise. Aber ich glaube nicht, dass mit dem Cast da irgendwie ähnlich Ekelhaftes zutage gefördert wird. Oder hoffen.
Aber ja, ich bin gespannt. Also es ist, da ist vieles, vieles möglich. Ja.
So, dann haben wir Wolfman auf der Liste, der neue Lee Whannell-Film, eine Blumhouse-Verfilmung des klassischen Wolfman mit Christopher Abbott und Julia Garner heißt sie, ne?
Genau. Mhm.
Ja, über eine Familie, die das Haus des Ehemannes, nee, das Haus des Vaters vom Ehemann von Christopher Abbott leerräumen wollen, weil der jetzt gerade offiziell für tot erklärt worden ist. Und als sie da hinkommen, ja, wird es direkt schräg und darum geht's halt, ne?
Ja, ist halt eine Neuinterpretation des klassischen Monsterstoffes. Hat er ja schon mit Invisible Man gemacht. Und jetzt versucht er sich eben hier am Wolfman. Hast du Bock drauf, Tino?
Ja. Also ich glaube, bei dem Regisseur bin ich immer positiv gestimmt, habe aber auch eine geringe Erwartungshaltung. Also es jetzt war nicht auf meiner Vorfreudeliste und ich, why not? Also es ist ja auch bei nee, vielen Horrorfilmen, wo man ja, wo man sich vorher so fragt, why not?
Ja. Why not? So.
Why not?
Ja. Der nächste Film auf der Liste ist auch ein Film, den habe ich auf der Liste. Ich bin gespannt, es freut mich vor allem für die Hauptdarstellerin. Er heißt The Legend of Ochi und ist mit unserer kleinen Systemspringerin Helena Zengel in der Hauptrolle, die hier neben Finn Wolfhard, Willem Dafoe oder Emily Watson noch zu sehen ist. Und es handelt sich ja um so eine Fantasy-Geschichte von einem jungen Mädchen, der gesagt wird, sie soll bitte nicht in den Wald gehen, weil dort sind mysteriöse Kreaturen, die sogenannten Ochi. Und eines Tages findet sie ein Baby-Ochi und nimmt sich dessen an. Und das klingt nach einem Film für mich.
Klingt ein bisschen wie Wild Robot. Ja. Muss die Mama finden, so, ja.
Hm.
Ja, wird bestimmt todessüß. Also, das Poster allein schon, das wird bestimmt richtig putzig.
Das,
ja, perfekt
auch,
für,
ja,
Family und Kids.
Deswegen freut mich, dass der Film tatsächlich dann hier schon ein reges Interesse hervorgerufen hat.
Ja, wurde immerhin dreimal genannt. Ja.
Genau. So, jetzt kommen wir langsam in die höhere Nennung. Frankenstein. Ich nehme mal an, das ist der Guillermo del Toro Frankenstein?
Ja.
Ja. Mhm. Ich sag mal so, jetzt macht er endlich mal das, was er schon, glaube ich, Ewigkeiten machen wollte. Beziehungsweise was er schon zigfach in anderen Filmen gemacht hat. Jetzt macht er es mal mit dem Original und er widmet sich wahrscheinlich, also er widmet sich dem Frankenstein-Monster. Match in Heaven, würde ich sagen. Also wenn einer dafür gemacht ist, dann er. Die Frage ist halt wirklich, ob der Film dann im Endeffekt so zauberhaft oder irgendwie mitreißend oder gelungen ist. Denn ich sag mal so, seine Filme waren ja auch in letzter Zeit schon immer mal häufiger in der Kritik, gerade Shape of Water, wo man ja viele auch nicht nachvollziehen konnten, warum der plötzlich so gefeiert wurde oder warum der bei den Oscars vor allem so abgeräumt hat. Aber was ich dem Horror immer gebe, ist die Hingabe, mit der er seine Filme zum Leben erweckt und wie er diese Filme, sag ich mal, ausstaffiert, wie er sie inszeniert, wie er sie beleuchtet, wie er sie abfilmt und wie er mit den Tricks umgeht und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder ganz cool ist. Und ich muss sagen, Pinocchio fand ich wirklich, wirklich gut von ihm. Also den mochte ich sehr.
Man kann es halt bei ihm nicht anders sagen. Es ist bei ihm immer so auch so Nuancen halt. Aber letztendlich hat er mir trotzdem extrem gut gefallen. Und allein schon die ganze Ausstattung und natürlich die Emotionen, die er abrufen kann, waren dann letztendlich trotzdem das, was mich voll überzeugt hat. Und deswegen habe ich da auch bei Frankenstein wenig Furcht, dass es jetzt ein Trainwreck wird. Es sind bei ihm halt immer Nuancen. Ich glaube, der Film, den ich bei ihm wirklich am Anfangszeit schlechtesten fand, war halt Nightmare Alley.
Ja.
Da hat er sich irgendwie ein bisschen verhoben. Ja. So, aber auch der war immer noch durchschnittlich solide. Und ich glaube halt, dass ein Frankenstein so von der Atmo am ehesten vielleicht, wenn man seiner Vita mal guckt, so ein bisschen Crimson Peak. Weil ich glaube, dass er schon auch dieses Gotische reinbringen wird und so. Und da habe ich halt Bock drauf, weil das kann er richtig gut. Von daher, ja, klar, Bock drauf.
Ja. Ja. So, man hat nicht mehr wirklich mit gerechnet. Also ich habe nicht mehr wirklich mit gerechnet. Aber dieses Jahr kommt tatsächlich ein weiterer Teil. Final Destination 6.
Bloodlines, würde er heißen.
Bloodlines. Wird es ein Prequel werden?
Ich glaube, das hatte ich gelesen, ich glaube eine Fortsetzung, aber mit einem neuen Cast, also mit einem neuen.
Ist meiner Ansicht nach auch die sinnige Entscheidung. Tony Todd ist jetzt leider auch ja nicht mehr dabei.
Ja.
Deswegen, vielleicht ist er, ich weiß nicht, ist er vielleicht noch in dem Film zu sehen? Könnte es vielleicht so einer seiner letzten Auftritte sein?
Ich glaube, er ist drin.
Möglich, aber
ich glaube, er ist drin. Ich glaube, er wurde abgedreht, verstorben ist leider. Ja.
Ja. Okay. Allein deswegen werde ich ins Kino gehen. Und ich muss ehrlich sagen, der Abstand ist lang genug. Und es ist ja eigentlich eine Zeit, also eine Reihe, die kann man ja wirklich unabhängig von irgendwelchen Zeitgeisten oder sonst irgendwas jederzeit wieder irgendwie neu reaktivieren. Und ich freue mich ein bisschen auf Final Destination 6.
Ich auch.
Ja.
Also es ist ein Franchise, wo ich jeden Teil gemocht habe. Die haben mir alle immer Spaß gemacht. Man kann wenig dran kritisieren, außer halt, dass man sowas generell irgendwie ein bisschen perfide findet, weil es ja eigentlich auch nur wie Saw in freier Laufbahn irgendwie ist. Aber ich habe da immer Spaß dran gehabt. Also Final Destination ist ein Franchise, was für mich keinen einzigen Aussetzer bisher hatte. Oder keine krassen, gravierenden Qualitätsschwankungen.
Ja, es war halt, wenn dann höchstens mal etwas uninteressanter als.
Ja, ja, genau. Andere. Aber es war nie so, dass man so, wie bei Halloween oder so, wo es halt von super bis richtig grottig geht, sondern es war halt einfach alles durchgehend.
Okay.
Entertaining. Ja. Also, nee, ja. Ist ein Franchise, dem ich sehr positiv
gegenüberstehe. Und ich hoffe halt wirklich, dass Final Destination wieder mal so eine Gelegenheit wird, wo man mit echt eine Menge Leute im Kino sitzt, die Spaß haben, irgendwie Bock haben, irgendwie, ja, auf Popcorn-Unterhaltung oder Popcorn-Horror von mir aus. Und dann halt auch wirklich Gas geben, so ein bisschen mitgehen beim Film. Ich hätte da echt Lust drauf. So. Ja. 4 Nennungen. Dann haben wir einen Film, der jetzt auch bei den Fantasy-Filmfest White Knights am Start ist und ich mitbekommen habe schon von einigen Leuten, dass sie heiß auf ihn sind. Ich habe mich über diese Story noch nicht so wirklich informiert. Ich weiß, es geht hier darum, dass eine junge Frau mit ihrem neuen Freund zum Wochenendhaus oder Ferienhaus seiner Eltern irgendwie reisen. Dort ist dann noch die andere Clique, also seine Clique. Und wo sie dachte, sie hätte hier eigentlich wirklich einen Traumtypen geangelt, muss sie feststellen, dass die Clique sie gar nicht so gerne hat oder nicht so wirklich gern aufnimmt. Mehr weiß ich noch nicht und mehr möchte ich eigentlich auch noch gar nicht wissen.
Nee, soll man auch wirklich blind reingehen.
Ja. Also den Trailer, der lief bei uns in der Sendung so nebenbei, da habe ich aber nicht wirklich hingeguckt, so, weil ich dann doch versuche, bei manchen.
Ja, weil das ist bei mir so ein bisschen das Gorge-Problem. Also wenn die Szenen, die bei Companion im Trailer zu sehen sind, größtenteils aus dem ersten Drittel des Films stammen, dann okay, ansonsten werde ich da wahrscheinlich reingehen? Wahrscheinlich wird das, was ich jetzt alles sage, schlecht altern oder gut altern, aber dann werde ich mich auch so ein bisschen fühlen, wie ich mich nach The Menu gefühlt habe.
Naja.
Also ich glaube, das kann in so eine ähnliche Richtung irgendwie gehen.
Aber wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, stecken doch die Barbarian-Leute mit dahinter, oder? Also zumindest ist da so ein bisschen Barbarian-Anteil. Das
macht's nicht besser.
Nee, also das sag ich mal, ruft auch bei mir eine gewisse Vorsicht hervor. Aber dann finde ich es okay, weil dann bin ich eher skeptisch und dann kann ich, glaube ich, leichter überrascht oder vielleicht sogar auch bespaßt werden.
Ich habe Bock auf ein schönes Setup mit ein paar kleinen Twists und Sophie Thatcher, Hauptrolle eh super, sehe ich super gern, hat auch in Heretic wieder super performt. Von daher, auf den habe ich jetzt auf den White Knights auch auf jeden Fall Bock und
freue mich. Ja, ich auch drauf. Auf jeden Fall.
Und wir haben ein schönes, kleines, verzwicktes Thriller, Horror-Thriller-Game.
Ja. So, jetzt kommt ein Film, den habe ich definitiv auf meiner persönlichen Liste oder auf meiner Liste weit oben. Ich habe wirklich Bock drauf, ich bin wirklich gespannt. Auch wenn mir der Hauptdarsteller noch nicht so zusagt in der Hauptrolle, aber The Running Man von Edgar Wright habt ihr hier auf unseren Platz 8
gegeben. Ja, du hast einen übersprungen.
Oh, Entschuldigung, oh nein, ich muss nochmal zurückgehen, wir sind nochmal bei Frankenstein. Nämlich Frankensteins.
Okay, ich habe die ganze Zeit schon so gedacht, okay, wieso?
Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, war mein Fehler. Ja. Wir sind bei nochmal Frankenstein, nämlich The Bride, auf den ich auch Bock habe. Also beziehungsweise auf den bin ich ein bisschen gespannt, weil allein der Cast, der hat mich schon richtig mitgenommen. Und die Bilder, muss ich auch sagen, fand ich bisher ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie Maggie Gyllenhaal als Regisseurin ist so oder ob sie da wirklich das Thema gut im Griff
hat. Ist gut als Regisseurin, die hat ja diesen Dingsbums
Daughter.
Lost Daughter schon
gemacht. Ach, hab ich gar nicht gesehen.
Den fand ich ganz cool. Doch. Ach, den hat sie gemacht.
Ja, nee. Also ich glaube, die ist gut.
Ja. Und ey, hier Jesse Buckley, Christian Bale, Penelope Cruz, Annette Bening. Also
ja, der Cast ist gut, ja.
Peter Sarsgaard, also ich meine Jake Gyllenhaal, Julian Huff, da sind schon ein paar echt coole Namen dabei. Und wie gesagt, alles an Bildern hat mir bisher gefallen. Auch wenn ich vielleicht nicht das ein oder andere Tattoo auf Christian Bale brauche. Aber.
Ich bin auch gespannt, wie der Stoff halt neu aufgearbeitet wird dann, ja.
Ja. Gut, sorry.
Jetzt darf ich aber.
Jetzt endlich.
Ja, ich hab Bock auf Running Man, weil ich bin gespannt, ob Edgar Wright sich loslöst vom Schwarzenegger-Vehikel, was ja wirklich fernab des eigentlichen Buches war von Richard Bachmann. Oder ob er halt wirklich denselben Weg geht mit Action und Gladiatorenkämpfen und was weiß ich.
Ich glaube eher Ersteres, so wie ich Wright kenne.
Bitte?
Oder eine Mischung. Ich glaube eher Ersteres, so wie ich Edgar Wright kenne. Ja. Oder zumindest eine Mischung. Ich glaube nicht, dass er dieses Actionbrett rezitiert. Das glaube ich nicht.
Ich
Ich glaube auch nicht, das hat sich auch ein bisschen überholt jetzt, also diese gesamte Gesellschaftskritik. Also du hast halt Beast Games auf Amazon Prime, was ja eigentlich auch nur wie Running Man ist, nur dass die Leute am Ende nicht mit dem Flugzeug irgendwo reinfliegen. Aber ich glaube, das geht nicht, das überbieten zu wollen.
Ich hoffe halt, dass er sich an der Vorlage interessiert, stärker orientiert und dass er sich da stärker dran entlanghangelt, weil ich finde halt das Ende der Vorlage saugeil und ich würde das eigentlich schon gerne sehen. Ich glaube allerdings, dass du das in Amerika nicht so wirklich bringen kannst.
Nee, das geht glaube ich nicht. Aber vielleicht ja gerade doch.
Aber trotzdem, ey, ich bin gespannt, was er da für einen Ansatz wählt, ob das ein richtig ernster Film wird, ob das ein harter Film wird, ob das eher ein leichter, lustiger Film wird, ob das ein satirischer, bissiger Film wird, so. Ich bin
bei Wright wieder alles wahrscheinlich.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich hoffe nur, er verzettelt sich nicht im letzten Drittel, weil das ist dann etwas, was er dann schon hier und da immer mal wieder bewiesen hat, dass er da nicht so
das stimmt leider
stärkste Händchen hat. Aber trotzdem, visuell wird das wahrscheinlich nochmal wieder eine schöne Erfahrung werden. Der Typ hat ja nun mal einfach eine geile Bildsprache und ich denke mal, der wird auch wieder Bilder machen, wo man sich halt fragt, wie haben sie das gemacht? So wie dieser Tanz bei Last Night in Soho, wenn sie die Treppe runterkommt. Deswegen, also wenn solche
Szenen... Freu mich auf seine audiovisuellen Spielereien auf jeden Fall, weil die werden drin sein. Ja.
Wenn die wirklich da drin sind, dann oder wenn die auch so vorhanden sind, dann glaube ich nicht, dass mir der Film wirklich schlechte Laune macht. So, und jetzt wären wir endlich bei dem eigentlichen Sinners, oder?
Ja. Der zählt die anderen Nennungen mit rein, dann ist er 7-mal sogar genannt worden. Nee, warte, 12-mal, Entschuldigung, 12-mal. Wäre sogar auf Platz 5, wenn wir es so nehmen.
Okay, ja, Ryan Coogler.
Aber egal, wir besprechen trotzdem.
Ryan Coogler hat es geschafft, endlich mal wieder einen Film mit Michael B. Jordan ohne MCU zu machen. deswegen hat dieser Film schon von vornherein deutlich mehr Interesse bei mir hervorgerufen. Aber ja, die beiden haben schon geile Filme gemacht. Also ich finde, Fruitvale Station ist ein starker Film. Also ich mag den sehr. Und jetzt hier mit Heidi Steinfeld, Jack O'Connell, Michael B. Jordan. Ist schon Delroy Lindo immer wieder am Start. Lindo mal wieder am Start. Also finde ich schon cool. Habe ich Bock drauf.
Mhm. Ja, auch. Also könnte vielleicht ein bisschen, der Trailer ist halt so unentschlossen irgendwie. Also einerseits wirkt es halt wie eine sehr unfassbare Bedrohung, sehr mysteriös, dann aber auch ein bisschen wie so Belagerungshorror. Und falls es eher in so diese Belagerungsrichtung geht, bin ich, glaube ich, eher raus. Aber falls das wirklich sehr Mystery-mäßig bleibt oder lange Zeit unklar, was da überhaupt los ist und eher in die Horrorrichtung geht, dann bin ich drin. Aber auf jeden Fall habe ich Bock. Auch, weiß mal, einer oder wahrscheinlich sogar von denen zumindest, die wir in der Liste haben, Final Destination vielleicht, aber einer der Filme, die im IMAX auch kommen. Oh. Ja, kann sein, dass Final Destination vielleicht auch IMAX-Auswertung bekommt, das weiß ich nicht, aber Sinners ist auf jeden Fall fürs IMAX. Und ich kenne den Regisseur, Regisseurin von Final Destination, ich weiß nicht, wer es macht, aber ich würde halt dem Sinners-Regisseur schon ein größeres Gespür für geile Bilder zutrauen, einfach.
Ja.
Aus der Erfahrung.
Ja.
Deswegen habe ich auch Bock. Aber mehr aus visueller Sicht als inhaltlicher
Sicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein. Also, dass er schon irgendwie so eine Art Shyamalan-Twist damit reinbringt, dass man vielleicht die ganze Zeit denkt, das ist irgendwie eine Bedrohung, eine übernatürliche Bedrohung. Am Ende muss man feststellen, die ist ja doch relativ nah bei uns.
Geerdet.
Ja, eben, dass es dann doch so einen realistischen Leider-Twist hat. Oder dass es auch sowas wird wie dieser Legion Legion. Den ich neulich auch nochmal geguckt habe, wo sie auf dieser Tankstelle.
Ja, mit Paul Bettany.
Der war auch gar nicht so schlecht jetzt so in Rückblick war. Also ich habe da so reingeguckt und dachte so, den habe ich als gar nicht so gut in Erinnerung, aber eigentlich war der recht launig irgendwie.
Ja, aber weil er auch teilweise wirklich dumm ist. Also jetzt.
Ja, klar. Also diese unpassenden Autoexplosionen im großen Stil in so einem Film. Es passt hinten und vorne halt irgendwie nicht zusammen, aber es war so ein. Ja, so ein unterhaltsames Trainwreck. Also ich glaube, das wird Sinners nicht, nur halt diese Monster greifen irgendwo eine abgelegene Scheune, Tankstelle, irgendwas an.
Das sind ja die Legionen Gottes oder der Hölle.
Ja. Wobei ich Feast gern mag und auch diesen Splinter, wo ja auch so Bedrohungssituationen da sind.
Splinter finde ich super. Splinter, den könnten wir mal wieder rausholen und mal besprechen.
Eigentlich schon.
Splinter habe ich. Ja,
da ich suche einen Twist drumherum, Tankstellenhorror oder so.
Okay, alles klar. Ja, Dann haben wir einen Film und ja, das ist für mich meine ganz, also wirklich, das ist meine Nummer eins.
Ja, der ist bei mir auch ganz weit vorn.
Ich warte schon so lange auf diesen Film. Ich glaube, ich habe beim letzten Jahresrückblick, bei der letzten Jahresvorschau habe ich schon drauf gehofft, dass er 2024 kommt. Und ja, jetzt ist es hoffentlich endlich soweit. Frühjahr 25 soll es soweit sein auf Netflix. Havoc von Gareth Evans mit Tom Hardy in der Hauptrolle, der hier einen Polizisten spielt, der irgendwie sich gegen Drogendealer zur Wehr setzen muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist mir eigentlich auch scheißegal. Ja. Ich will einfach nur richtig brutales auf die Fresse Kino sehen.
Ja, der muss endlich kommen jetzt. Ich glaube, auf den sind, wie man ja auch in unserer Hörerschaft sieht, sehr viele gespannt drauf, ja.
Ja. Mhm. Und es ist, also ich meine, es gab ja wohl noch Nachdrehs irgendwie. Ich bin gespannt, ja, ja, ob man das irgendwie besonders merkt, weil die ersten Drehs sind ja doch schon echt eine Zeit lang her.
Die sind echt schon her, ja.
Ja, und Tom Hardy, muss man ja auch sagen, ist schon ein bisschen gealtert so in den letzten Jahren. Also kann man leider auch nicht abstreiten. Ich meine, wir werden alle nicht jünger. Und ich hoffe, man sieht das nicht so wirklich so. Also ich hoffe, das sind irgendwelche belanglosen Nachdrehs oder belanglosen Szenen, die sie da irgendwie zeitgeistfrei irgendwie drehen konnten. Aber das ist meine Nummer, also das ist der Film, auf den ich am meisten gespannt bin dieses Jahr. Ist zwar kurios, dass es eine Netflix-Produktion ist, aber was willst du machen?
Ja. Absolut Bock. Muss jetzt endlich kommen. Ich hoffe, bald auf ein Datum und einen Trailer.
Aber es ist natürlich klar, es ist natürlich der Film, den ich auch am meisten enttäuschen kann. Also es ist immer die größte Gefahr bei der ganzen Sache. Was mich wundert, ist, dass Death of a Unicorn so interessiert bei uns, also so viel Interesse bei der Community hervorgerufen hat. Ey,
da siehst du mal,
Unicorn reicht halt.
Nee, da siehst du einfach, was passiert mit so einem Shadow Drop, der völlig absurd ist. Und das hat einfach funktioniert. Ich finde den Trailer auch richtig geil und ich habe auf den auch auf jeden Fall Bock. Kann auch ganz große Grütze werden, aber der hat so Wellen geschlagen. Der war überall auf Social plötzlich und so, weil der so die Leute so vom Kopf gestoßen hat. So, was, what the fuck sehe ich gerade? Hat funktioniert. Hat voll funktioniert. Und ich finde mit Jenna Ortega, Paul Rudd, so auch natürlich gut besetzt. So, ich bin gespannt, was das wird. Es kann echt totale Grütze werden, aber gespannt darauf bin ich auch.
Ja, also Vater und Tochter knallen in Einhorn über den Weg.
Überfahren mit dem Auto aus Versehen Einhorn, ja. Oh. Und dann kommt scheinbar Mama Einhorn und will sich brechen mit so einem Einhorn-Splasher quasi.
Ja, und ich hoffe, das wird mehr, ich hoffe, der kann.
Ich hoffe, es wird mehr als nur die Idee.
Genau, ja. Ich hoffe, er kann das einlösen, was Cabin in the Woods nie einlösen konnte. Oder beziehungsweise nicht wirklich eingelöst hat. Aber es ist eine bescheuerte Idee und ja, ich bin auch gespannt, was draus wird. Ich hoffe nicht, dass es ein zweiter Cocaine-Bär wird. Das wäre ein bisschen schade.
Ja, genau. Genau sowas kann das halt werden. Wenn es richtig unlustig ist und überhaupt nicht funny und hat keinen Juice, so. Das kann ganz, ganz, ganz furchtbar werden. Aber ja, werden wir sehen. Aber gespannt bin ich da auf jeden Fall.
Aber Besetzung ist halt auch echt schon auch abseits der beiden Hauptrollen, ne? Will Poulter, Thea Leoni, Richard E. Grant, das sind schon echt auch wieder
coole Leute. Ist ja auch A24, ne? Also ist, ja.
Ja. Ja.
Mal gucken.
Mal gucken. Mal gucken. So. Und damit wären wir bei der Top 3.
Ja.
Ein Film, auf den bin ich auch gespannt, den habe ich auch auf jeden Fall in meiner ganz weiteren oder beziehungsweise ziemlich hohen Auswahl, ist der neue Film von Osgood Perkins, basierend ebenfalls auf einer Stephen King-Geschichte, The Monkey, der jetzt auch schon Gott sei Dank recht früh zu uns kommt, was jetzt vielleicht ein schlechtes Zeichen sein kann.
20. Februar.
Ja, weil in der so Horrorfilme, die so früh im Jahr rauskommen, ne, da haben wir ja nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit.
Haben Geschmäckle. Ja. Ey, ich meine nach Longlegs jetzt, ne, ich bin vorsichtig. Ich lasse mich nicht nochmal hypen, das ist vorbei. Ja, klar, ich will ihn sehen, aber ich fand den Trailer jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt.
Echt? Ich fand den mich jetzt optisch sehr ansprechend.
Ja, also umgehauen hat er mich jetzt nicht. Weiß nicht. Also
wirkt halt aber auch mehr nach Horror-Comedy, deswegen kann da, glaube ich, also ich glaube, die Fallhöhe ist nicht so groß wie bei Longlegs.
Ja, das stimmt.
Und deswegen habe ich auch Bock drauf, aber natürlich finde ich es auch, ja, ich finde es ein bisschen schade, wenn Perkins sich jetzt so an so einer Horror-Comedy irgendwie aufreiben würde oder so.
Aber glaubt ihr nicht, nur mal eine Frage, glaubt ihr nicht, dass Perkins schon in der Lage ist oder vielleicht in der Lage ist, sie seinen eigenen Stempel auf eine Comedy aufzudrücken? Also mich würde mal interessieren, wie der Typ mit Comedy umgeht.
Doch, aber im Trailer waren alle Sachen, die witzig waren, eher so, wo ich so leicht mit den Augen drehe. Also da kriegt jemand einen Anruf, dieser Affe, der es auf das Leben unserer Familie abgesehen hat, ist wieder da. Da denkt man sich so, ah cool, danke, dass du mir diese Zusatzinfo gegeben hast. Am Ende hätte ich an einen ganz anderen Affe gedacht und auf einmal stecken wir jetzt hier in Gefahr, weil es ja der Affe ist, der es aufs Leben unserer Familie abgesehen hat. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Und das wirkt teilweise unfreiwillig komisch und die Sachen, die so, das ist halt so eine Coolness, die immer in diesem Humor mitschwingt, wo ich immer so dieser One-Liner-Humor, der bei mir oft nicht so gut zündet.
Ja.
Ich bin, weil er so blutverspritzt steht, nachdem nach Frau der Kopf weggeschossen ist, ist alles in Ordnung. Ja, hier ist alles in Ordnung. Die Person hat Blut im Gesicht. Das ist halt so.
Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich weiß halt echt nur nicht, ob diese Mischung funktioniert bei ihm. Seine Handschrift plus Comedy. Oder ja. Deswegen, ich bin auch gespannt drauf. Ja. Aber ich bin auch dabei eher bei Tino. Es kann sein, dass er sich damit vielleicht auch verhebt.
Ja, also aber ich glaube, ich werde Spaß mit dem Film haben, das sieht sehr entertaining aus, aber es ist, glaube ich, kein Film, wo ich danach denke, ah, den Regisseur muss ich mir mal merken, wenn ich ihn nicht schon kennen würde. Also es ist kein, nicht so ein, oh, hier ist eine individuelle Handschrift, da will ich irgendwie am Ball bleiben, sondern wie bei Final Destination 6, wo ich auch denken werde, ja, bestimmt ganz geil, aber was macht denn dieser Regisseur sonst so?
Es kann der Film werden, der Longlegs für mich rehabilitiert. Es kann aber auch der Film werden, der Perkins bei mir von der Liste rutschen lässt. So,
das, oh, echt?
Oh, okay. Oh.
Das finde ich, coolen Leute. Das finde ich jetzt schon ein bisschen hart.
Das finde ich auch.
Ja, muss man auch mal konsequent sein. Gibt so viele gute Regisseure. Muss man aussieben jetzt.
Ja, aber du hast ja, wir haben ja schon geklärt, sie werden aber auch weniger, ne? Also ich meine, es gibt.
Das stimmt.
Ja. Wir müssen ja Leute da hinten wieder ranholen, so.
Ja, eben. Ja. Und vielleicht ist ja der nächste Film auch ein Film, wo der Regisseur von irgendjemandem von der Liste rutscht.
Oh, glaubst du?
Es ist zu früh.
Nee, also das hoffe ich nicht.
Also das glaube ich auch nicht. Ich bin auch, das ist auch ein weiterer Titel, auf den ich wirklich gespannt bin. Er wurde ja jetzt verschoben, jetzt kommt er endlich. Mickey 17 von Bong Joon-ho über einen
Der auch 17 Nennungen hat.
Ja, der
in einer.
Stimmt, ja. Er wurde 17 mal genannt tatsächlich, ja.
Über einen Klon, der sich nicht mehr mit seinem Klondasein abfinden möchte. Und ja, der Trailer, das sah alles schon cool aus, finde ich. Ich hoffe, es ist.
Habe ich total Bock.
Ich hoffe, es ist auch anhand des Trailers wirklich, hat der Trailer mir hat insofern einen guten Eindruck gemacht, in der Hoffnung, dass er nicht ganz so einen schon Netflix oder Streaming-Filmartigen Flair wie dieser Okja hat, zum Beispiel. Ja. Also ich hoffe, das sieht alles noch ein Tick wertiger auf der Leinwand aus. Das ist meine Hoffnung.
Ich habe auf den Fall richtig Bock. Ich hoffe, dass er seine. Also es ist ja so ein bisschen von der Story her und vom Setup so ein bisschen hier, sag schon, wer ist da?
Moon.
Ja, Moon ein bisschen, aber auch mit dem, ne, mit den Klonen und immer sterben und ich sag schon.
Edge of Tomorrow,
genau, so ein leicht bisschen so Lemminghaft. Und das dann mit seiner satirischen Inszenierung, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Plus sein Gespür für gute Bilder. Also ich habe da schon eine Hoffnung drauf, dass das ein starkes Ding wird.
Ich auch. Also ich habe leichte Skepsis, aber dieser Klon-Thematik halt noch ein bisschen was abgewinnen kann, weil es hat, finde ich, Edge of Tomorrow gut hinbekommen. Bei Moon dachte ich mir am Ende. Okay, das ist es jetzt gewesen.
Edge of Tomorrow, der mit Tom Cruise?
Ja.
Aber das waren keine Klone.
Das waren keine Klone, nee, da war es ja
aber,
so.
Aber ist ja im Endeffekt dann auch fast egal.
Von diesem Lemming-Effekt jetzt. Ich glaube, das kann er mit seiner. Wie
ach nee, bei Edge of Tomorrow war es auch Time Loop.
Das war
ein Loop,
das war ein Time Loop.
Ja, genau, stimmt. Nee, dann lässt sich's nur von diesem Lemming haften.
Aber diesem Wiederaufstehmännchen-Ding und das mit Bong Joon-hoons Gespür für so satirisches plus die Bilder, ich glaube, das wird eine gute Mischung. Das, so die Hoffnung habe ich, dass es so sehr, sehr schöne Schnittmenge ergibt bei ihm.
Ja, und Edge of Tomorrow hat ja auch diese Montagesequenz, wo er halt immer wieder stirbt und quasi diesen Trainingseffekt durchmacht. Das sieht bei Trailer von Mickey 17 ja auch so aus, als ob es da so eine.
Ja, den Abgleich meine
deswegen, ich. Aber dieser Klon-Thematik irgendwas Neues abgewinnen kann, ist auch nicht so wichtig. Also ich glaube, es wird nicht so sehr in sowas abdriften, sondern glaube ich eher so. Ja, bei Snowpiercer, der am Ende dann auch relativ deep noch wurde. Also ich glaube, das kriegt er schon hin. Wenn nicht er, wer dann?
Ich muss Snowpiercer noch mal gucken. Ich bin nie der.
Snowpiercer ist mega. Nee,
ich war nie der größte Fan von Snowpiercer und ich fand den nicht mega. Ja, ich fand den maximal gut, aber nicht mega.
Ich schon.
Ja. Da hat er für meine Ansicht nach Besseres gemacht.
Ja, gut, das ist aber jetzt auch. Bisschen unfair. Mir gegenüber. So kommen wir mal zum nächsten.
Gut, ja.
Weil Da muss ich jetzt nämlich auch 28 Tage drüber nachdenken, wie ich auf das Argument von Schröck reagiere.
Ja, oder besser
mit gleich als, vielen Nennungen.
Besser als 28 ja. Jahre drüber nachzudenken. Ich bin gespannt. Ich find's cool, dass da jetzt nochmal eine Fortsetzung kommt. Der Trailer sah jetzt auch nicht verkehrt aus, hat auf jeden Fall diese Alex Garland, Danny Boyle Atmosphäre und Bilder auch gehabt. So.
Aber ich find's krass, dass der so einen Impact eingesetzt, dass er so eingeschlagen hat.
Ja.
Das
ja.
Wahnsinn, wie der viral gegangen ist. Vor allem bei vielen Jüngeren, die auch gesagt haben, kenne ich gar nicht, was ist das? Und sie erstmal einlesen mussten, was ist. Trotzdem hat das so funktioniert und der ist so viral gegangen im Netz gerade, der Trailer und so. Wahnsinn, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass es so einen Schlag gibt, ja.
Die Frage ist halt, woran, also was werden die da erzählen? Also, was mich ja bei dem ersten Film immer gestört hat, war diese schnelle Entartende des Menschen. Obwohl wir da ja nur ein paar Tage irgendwie verfolgen, so. Beim zweiten, wie gesagt, ich mag den zweiten immer noch einen Tick lieber. Und jetzt bin ich gespannt, wohin der dritte geht, weil ich bräuchte eigentlich jetzt nicht so ein Walking Dead in Hochglanz, so, ne? Also, ich möchte nicht irgendwie zig Menschengruppen, die halt nichts Besseres zu tun haben, als dich zu bekriegen, anstatt irgendwie die Zombies. Das brauche ich jetzt nicht nochmal als Film, so.
Es geht ja wie eine kleine Gruppe Überlebender, die sich halt durchkämpfen muss auf einer Insel und so weiter. Und es ist ja jetzt schon bekannt, dass es ja drei Teile werden. Also es werden drei dritte Filme. Also es gibt ja 28 Years Later 1, 2 und 3. Der zweite ist ja schon back-to-back gedreht worden. Der kommt ja von Nia Dita Costa, die das Candyman Remake gemacht hat. Mhm. Und den dritten macht dann wieder Boyle selber. Und die werden alle drei back-to-back spielen. Und also es wird eine lange Geschichte auf jeden Fall.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Der zweite heißt ja The Bone Temple. Vielleicht machen sie irgendwie drei kleine Einzelstories, die zusammenlaufen oder sowas. Also ich bin mal gespannt, wie sie es aufsetzen. Aber ja, ein bisschen was erzählen. Bei drei Filmen müssen sie sich auf jeden Fall ein bisschen was überlegen.
Respekt dann aber an das Vertrauen in die Marke?
Ja, voll. Das finde ich halt auch. Ja.
An wahrscheinlich auch nicht so teuer.
Ja.
Also dass man das, glaube ich, mal machen kann.
Das ist halt die Frage.
Ja. Und also ich habe selten bisher gehört, dass Back-to-Back mit zwei Regisseuren gedreht wird. Also das finde ich irgendwie ungewöhnlich. Aber ich habe auch Bock und ich habe ja bei Danny Boyle so dieses ein Superfilm, zwei Kackfilme und dann kommt wieder ein Superfilm. Und er hat halt vorher Yesterday gemacht, der halt einfach furchtbar war. Und Battle of the Sexes, der okay war, deswegen könnte 28 Years Later wieder ganz gut werden. Weil davor ist nämlich die These, Trainspotting 2 fand ich super gut und Steve Jobs und Trans fand ich beide furchtbar. Und davor hat er 127 Stunden gemacht. Also ich werde diese Logik in den Filmen von Danny Boyle weiter beobachten und habe auch Bock auf 28 Years Later. Aber jetzt nicht mega Bock, weil es sind halt trotzdem Zombies.
Bin halt gespannt, ob Killian Murphy wiederkommt. Es gab ja im Trailer so einen Shot von so einem Zombie, wo alle meinten, oh, das ist Killian Murphy, weil der wirklich so aussah, bis dann der wirkliche Darsteller von diesem Zombie sich gemeldet hat auf Social und meinte, nee, ich bin das.
Ja, oder er lenkt einfach nur ab, damit man dann im Film noch mehr.
Ja, glaube ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt, ob er noch auftauchen wird.
Könnte wie The Rock im Abspann von Fast and Furious sein, dass er dann auch auf einmal auftaucht.
Ja, bin auf jeden Fall auf diese Franchise-Wiederbelebung wirklich gespannt, ja.
Vielleicht soll es aber auch die Figur von Killian Murphy sein und sie haben halt nur einen anderen.
Oder so, ja, aber vielleicht ist es nicht der Schauspieler. Ja, es kann natürlich sein, wirklich, dass es Jim sein soll. Aber dass sie irgendeine Reference machen, da gehe ich schon stark von aus, ja.
Ja, ich meine, bei 28 Years Later steht ja Killian Murphy bei Starring auf Wikipedia, was jetzt nicht die verlässlichste Quelle ist, aber es wäre doch tausendmal auch schon entfernt worden. Bei Box stehen halt nicht
drin, ne? Deswegen mal gucken.
Ja, aber er wäre ja tausendmal auch schon entfernt worden. Also da sind ja die ganzen ehrenamtlichen Admins immer sehr bemüht, offenkundige falsche Informationen und so Memes rauszueditieren.
Trainspotting 2 fandst du geil? Yesterday fandst du scheiße?
Ja.
Und Battle of the Sexes fandst du auch nicht gut?
Den fand ich okay. Das war so, ja.
Ja, was ich an seiner Vita halt echt cool finde, der hat ja jetzt wirklich schon alles gemacht, ne? Also Horror.
Ja, ja, also ich finde auch, deswegen kann ihm nichts. Ich finde Millions ist ein Gurkenfilm.
Millions? Welcher ist das?
Trent. Dieser, den er nach 28 Days Later gemacht hat.
Ah, okay, ja. Ah, ja, ah.
Mit dem Kind, ja. Wo dann die Mutter stirbt und. Ach ja.
Ja, es ist lustig. Also ich bin da fast schon immer am anderen Ende des Spektrums wie du. Echt? Ja, ich fand zum Beispiel, also ich konnte nie so viel mit Sunshine anfangen, obwohl ich den jetzt nochmal gucken möchte.
Super.
Ja. Aber ich fand Sunshine beim ersten Mal leider echt, hat er mich ein bisschen enttäuscht. Slumdog Millionaire.
Ja, weil du es mit Event Horizon verglichen hast
damals. Nee, weil ich nichts gesehen habe.
Meine Pappenheimer.
Ganz einfach.
Ach so, okay.
Weil ich fand, am Ende war das einfach viel zu viel angedeutet, ohne irgendwas zu zeigen und verzerrt und, okay. Und keine Ahnung. Und das hat mich echt ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, das sehe ich jetzt auch deutlich entspannter inzwischen. Deswegen, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich würde mir den gerne einfach gerade nochmal angucken. Slumdog Millionär fand ich cool. 127 Hours fand ich cool. Trance fand ich tatsächlich auch nicht verkehrt. Steve Jobs fand ich richtig gut. Battle of the Sexes und Trainspotting, ja, fand ich immer so okay, kann man machen. Und Yesterday fand ich auch irgendwie ein ganz merkwürdiger Film, warum er den Film gemacht hat. Vor allem so komisch, so fehlerhaft irgendwie, oder?
Ja, strange, aber jedenfalls bei Danny Boyle kann man nie sagen, dass der sich nicht traut, irgendwie irgendwas zu machen. Und ich erkenne auch immer, natürlich auch wieder Quatsch, so eine Aussage, ich mach's trotzdem, ich erkenne auch immer, was ihn dran gereizt hat, irgendwie. Aber es sind halt, also er ist irgendwie nicht so eine sichere Sache, irgendwie. Also man guckt jeden Film von ihm, aber ich erwarte nicht, dass das mega Knaller wird, sondern ich bin immer schon so, das könnte auch ganz schön ins Auge gehen.
Ja. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Liste angelangt.
Yes.
Habt ihr noch etwas hinzuzufügen? Gibt's noch, André, hast du noch irgendwie ein, zwei Titel, wo du sagst, die waren jetzt nicht dabei?
Ah, ich habe noch einen.
Aber ich habe jetzt gerade kurz André gefragt und danach darfst du gerne deinen Film vorstellen.
Entschuldigung.
Tino, der Mann der vielen Namen. Nee, bei mir war sowas alles drin. Es kommt noch ein Return of the Living Dead Remake. Da ist aber noch nicht klar, ob das noch 25 kommt. Wahrscheinlich erst 26. Da habe ich ein kleines Auge drauf. Aber sonst ist soweit erstmal alles dabei gewesen, auf was ich so ein Auge geworfen habe dieses Jahr.
Ja, Tino?
Scream 7 fehlt mir.
Oh Gott, ja.
Naja.
Männer noch kommt dieses Jahr.
Nee, will nicht.
Ja. Ah, buh. Mir fehlt noch Hope,
ja,
aber da
danke.
Ist auch noch nicht klar, ob der 2025 kommt. Also von den ganzen Timings her könnte es so sein, dass der neue Film von Na Hong Jin, der The Wailing gemacht hat, mit Alicia Vikander und Michael Fassbender, die einer entlegenen Hafenstadt leben und da gibt's eine mysteriöse Entdeckung, da müssen alle ums Überleben kämpfen. Habe ich jetzt von der Handlung her, also klingt promising, aber ist jetzt nicht so, wo ich so denke, wow, das ist ja mindblowing. Aber Na Hong Jin finde ich als Regisseur schon.
Und du hast jetzt nur einen Film genannt, ne? Also The Chaser, ja.
Yellow Sea, The Medium.
Der Typ hat eine Menge geile Sachen gemacht. Deswegen,
also Screenplay geschrieben.
Den habe ich auf jeden Fall auch auf der Liste gehabt. Oder habe ich auf der Liste, ja. Den finde ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe noch gesehen, dass Park Chang-wook wohl einen Film macht mit hier Lee Byung-hul in der Hauptrolle. Was ich sehr interessant finde. Aber die Frage ist halt, ob der dann noch dieses Jahr kommt. Also das ist auch...
Ja, da habe ich gelesen, mal gerüchteweise.
Genau, irgendwas. Das soll erst spät, also frühestens 26.
Ja. Lee Byung-hun. Und ich muss sagen, ein Film, wo ich auch nicht genau weiß, ob er schon kommt, aber da hat mich einfach das Thema interessiert, The Great Flood. Der ist von dem King Byung-woo. Der hat mir jetzt auf Anhieb nichts gesagt. Aber ich fand irgendwie, die Bilder, die zu dem Film bisher existieren, finde ich ganz cool. Und das Thema hat mich irgendwie interessiert. Ansonsten, ich kenne auch von dem Mann nicht so.
So ein Katastrophenfilm, ne?
Genau, so ein Katastrophenfilm. Und das fand ich irgendwie. Interessiert mich einfach, was sie da machen.
Hab ich gerade auch gesehen. Ja, okay. Spannend.
Ich bin ja ein kleiner Sucker für zum Beispiel Hard Rain. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Christian Slater und Morgan Freeman.
Ja. Ja.
Und
südkoreanische Katastrophenfilme, das können die halt auch oft ganz gut.
Ja. Den will ich auch seit 1000 Jahren noch mal gucken. Weil entweder ist der halt richtig scheiße gealtert, aber ich habe den auch in sehr guter Erinnerung.
Aber ich mag dieses überflutete Setting. Weißt? Also wenn Menschen so in diesem Zwischenstatus sind, zwischen Unterwasser und Überwasser so halt, sondern im Wasser halt. Aber
und diese Jetskis in der Kirche der hat schon gute Szenen.
Ich mag sowas. Deswegen, aber ansonsten bin ich jetzt auch hier mit unserer Community sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich freue mich, dass unsere Community so einen breiten,
hat viel auf dem Schirm.
Vielfältigen Geschmack hat und auch so viel auf dem Schirm hat. Und wir werden natürlich auch unser Möglichstes dazu beitragen, noch weitere Filme und Tipps und Empfehlungen hier hinzuzufügen.
Wir wissen es immer, es taucht immer wieder was auf, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Es gibt immer wieder kleine Überraschungen, die plötzlich da sind. Also da wird es bestimmt noch viel geben dieses Jahr, was dann noch auftaucht auf letzte Minute quasi. Ja.
Ich muss jetzt auch
natürlich hier.
Ich muss jetzt auch sagen, ich bin gespannt auf The Surfer, der jetzt bei den White Knights läuft.
Ja, der neue Nicolas Cage,
Also, ich meine, er will zum Strand mit seinem Sohn und sie lassen ihn nicht surfen. Also.
Ja, das könnte gut werden. Ich hoffe auf viel.
Ja,
viel
das könnte Cage. Schon. Ja.
Ich meine. Das ist, ja. Und das kommt von dem Typ, der Vivarium gemacht hat. Das finde ich halt auch deswegen, schon geil.
Ich bin gespannt drauf. Der lief ja schon in, wo wieder war, in Cannes oder wo lieber, wo er Premiere gehabt. Ja, auf jeden Fall, die Stimmen klangen schon ganz, ganz witzig wieder.
Und? Ja, ich habe da halt Bock auf diesen The Wailing, weil der von wenigen Leuten, aber von denen sehr, sehr positiv erwähnt wurde und gelobt wurde. Die Letterboxd-Reviews geben es halt irgendwie nicht her, aber da bin ich sehr gespannt. Also das könnte für mich gut funktionieren und wirkt halt auch mal wieder ähnlich wie Oddity nach einem Horrorfilm, der halt nicht irgendwie mal ein Comic Relief präsentiert oder sonst was, sondern halt mal wirklich durchzieht. Und das wird ja auch leider immer seltener.
Ich hoffe tatsächlich auf so eine kleine Überraschung. Also das ist meine Hoffnung. Und ich weiß, das ist natürlich der erste Fehler, den man machen kann. Aber ich hoffe bei The Wailing so ein bisschen auf einen Film, der das ein ähnliches Gefühl vermittelt wie The Empty Man.
Ja, es soll eher so das It Follows-Gefühl vermitteln, reicht was auch. Ja aber auch eine gute Referenz
ich
auch, ist.
Ja, nehme ich, also, ja, ich nehme alles. Ja, also,
ja, eben, ich nehme auch alles.
Ich bin bei dem sehr gespannt drauf. Das ist einer der Filme, die ich halt auch noch nicht gesehen habe und auf den freue ich mich. Der Companion, und ich muss leider sagen, ich habe schon doch jetzt, obwohl ich am Anfang skeptisch war, ich habe ein bisschen Bock auf Street Trash.
Ja.
Ja, der soll leider wirklich echt nicht gut sein, aber angucken werde ich mir trotzdem.
Ja, aber was, naja, ich habe ein bisschen Bock drauf.
Ja, ja, klar.
Ich meine, man kann ja auch nicht behaupten, dass das Original richtig gut ist. So,
ne? Nee, eben. Es wird so ein Rauschen, es ist schlau, muss mal gucken. Ja.
Ja. Gut, so. Direkt zum Auftakt mal wieder 2 Stunden rausgeballert, oder was? Ja, fast.
Na klar.
Ja.
Na klar, so.
In diesem Sinne, also, viel Spaß beim Fantasy Filmfest. Viel Spaß in diesem Jahr mit all den bereits hier vorgestellten oder vielleicht auf den Zettel gebrachten Filmen. Und ansonsten viel Spaß in der weiteren Woche. Wir werden so schnell es geht dafür sorgen, euch Nachschub zu liefern.
Ja. Und ich mache aus dieser Liste auch nochmal eine Letterboxd-Liste. Die findet ihr, wenn dieser Podcast erscheint, schon auf unserem Letterboxd-Account.
Und in den Shownotes den Link.
Vorbildlich. Ja. Super. Dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Folgen. Folgt uns auch gerne weiterhin. Und auch nochmal an unsere ganzen Discord-Members. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so zahlreich
Und Instagram-Follower.
Und Instagram-Follower.
Ja, nicht vergessen. Vielen, vielen Dank.
Dass ihr uns da so schön mit Titeln versorgt habt.
Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, für euren Input. Sehr cool.
Genau. In diesem Sinne, auf ein schönes 2025. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.